Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, nachdem wir zur ungünstigsten Zeit kurz ein DNP Health and Safety Protocols hatten. Letzte Woche ging leider gar nichts, krankheitsbedingt, aber jetzt ist er wieder zurück. Hoffentlich etwas weniger gezeichnet als der gute Rob Williams, der, nicht, dass es nötig gewesen wäre, nicht, dass ich es hätte merken müssen, aber der natürlich für dieses wunderbare kleine Format unverzichtbare.
Ole fragt.
Mein Name ist Max Marbeiter und zwei Sachen, Ole. Erstens, wie geht's?
Solide. Bin noch nicht wieder da, wo ich sein möchte, aber sagen wir mal, es ist jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Wie Jürgen Klinsmann es damals gefordert hat, so versuche ich es gerade auch. Und es ist nervig. Also es sind jetzt schon anderthalb Wochen und irgendwann wäre man auch gerne wieder einfach richtig fit, aber man darf es nicht überstürzen.
So ist es. Du hast hoffentlich auch ein paar Buddha-Statuen aufgestellt.
Selbstverständlich.
Um die auch mal wieder erwähnen zu können. Das klingt alles schon mal, es klingt vielversprechend, sagen wir mal so, vielversprechend. Und ich meine, deine Kelten müssen sich ja auch halbwegs durch die Playoffs schleppen und tun das erfolgreich. Deshalb das andere Glückwunsch, Feines.
Dankeschön. Spiel 7 hat, glaube ich, bei mir auch zu einem Rückfall geführt. War schon heftig. Also ja, vor allem, weil ich es mir im Real Life angeguckt habe, aber Spoiler vermieden habe. Also ich musste ja nicht arbeiten offensichtlich, weil ich krankgeschrieben war und habe das dann irgendwie so um 9 oder so angefangen zu gucken und war dann die ganze Zeit auch so am Zittern und so mega drin und denkst, okay, das Spiel ist jetzt eigentlich auch so seit 6-7 Stunden durch. Man fühlt sich dann immer so ein bisschen komisch, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch eine coole Art zu gucken. Man kann es halt nur nicht mit anderen Leuten teilen, weil du kannst halt nicht währenddessen irgendwelche Live-Tweets absetzen und dich dann darüber mit Leuten unterhalten, weil du ja Social Media meiden musst. Aber war sehr unterhaltsam. Ist mir dann auch eingefallen, dass ich vor 3 Jahren diesen legendären Kawhi-Wurf, bei dem Spiel war das bei mir genauso, dass ich das halt im Real Life geguckt habe und das da erfolgreich geschafft habe, Spoiler zu vermeiden. Das ist ja oft nicht so leicht. Und da würde ich dann, dann auch vom Sofa gesprungen bei dem Wurf. Also,
ja, der war krass. Ich kann sowas einfach nicht. Das ist tatsächlich so. Ich bin zu neugierig, wenn ich aufwache und schaue dann einfach direkt. Aber das haben wir hatten es, glaube ich, irgendwann schon mal, dass ich auch derjenige war, der früher vor der Sportschau als Kind noch den Videotext schnell gecheckt hat.
Ja, stimmt. Das mittlerweile mache ich das, also würde ich das auch so machen, einfach weil sonst musst du halt quasi den ganzen Tag über ja auch alle möglichen Informationsquellen vermeiden. Morgens, wenn ich halt nicht arbeiten muss, dann geht's. Wenn ich arbeiten muss, dann geht's natürlich nicht. Aber
etwas schwierig.
Ich schreibe dann auch so die Berichte, ohne irgendwie irgendwas gesehen zu haben.
So ein bisschen offenes Ende dann auch einfach.
Ich hoffe, ich mache mir jetzt hier nichts kaputt.
Niemals. Ja, es wird interessant und es ist natürlich auch das Hauptthema unserer heutigen kleinen Folge, unseres Comebacks sozusagen, weil wir schauen uns natürlich die Finals an, was wir so von den Finals halten, was wir denken, was passieren könnte, was für uns entscheidend sein könnte. Dazu sprechen wir ein bisschen über die Conference Finals, konnten wir nicht so ausführlich letzte Woche und über neue Trainerentscheidungen. Ganz kurz noch natürlich, ich habe einfach letzte Woche gefeiert, ne, weil Bulls in Paris, sensationell.
Das ist die wichtigste NBA-Nachricht der letzten Tage auf jeden Fall gewesen.
Der letzten Jahre,
würde ich fast sagen. Der letzten Jahrzehnte.
Für mich persönlich auf jeden Fall
der letzten Jahre. Damals Jordan, jetzt die Bulls in Paris. So, das ist ungefähr die Rangfolge.
Also ich glaube, ich habe es über Instagram erfahren, der Instagram-Post war für mich ein ähnlich freudiges Erlebnis wie das I'm Back-Fax damals. Ja. Und es wird schön. Ich kann mir jetzt ein Dreivierteljahr überlegen, wie ich es hinbekomme, dass Pat Williams uns einen kleinen Empfehler einspricht für den unfassbaren Korbiger-Podcast. Das muss das Ziel sein.
Das ist tatsächlich nicht schlecht. Aber das könnten wir hinkriegen.
Oder? Ja. Finde ich auch.
Korbjager.
Wie Dennis Schröder, nur mit
Ja.
Genau. Es wird sensationell. Irgendwie muss ich da in die Halle kommen. Wir werden sehen, wie es ist. Jetzt hatte ich eigentlich, wir müssen ja noch kurz, ich hatte einen guten Übergang, weil ich nämlich fragen wollte, wer in L.A. jetzt öfter in der Halle anzutreffen ist, ne, Darvin Ham. Aber bevor wir in die Themen kommen, deswegen muss ich jetzt nochmal einen Rückzieher machen, müssen wir natürlich sagen, weil das könnte natürlich in Vergessenheit geraten sein. Was aber jetzt während der Finals umso wichtiger wird. Denn unsere Patreon-Seite, die da lautet patreon.com/korbiger-podcast und korbiger mit. Sehr gut, nichts vergessen. Könnt ihr uns sehr gerne, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es eben extra Content. Wir haben jetzt während der Playoffs eigentlich immer so ein Weekend-Check-In gemacht. Werden wir wieder tun. Nur, da bei uns, wie ihr ja alle wisst, der Service-Gedanke sehr, sehr groß geschrieben wird, werden wir es nicht beim Weekend-Check-In belassen während der Finals, sondern werden uns nach jedem Spiel kurz melden, sofern nichts im Wege steht. Vielleicht auch nicht immer direkt am selben Tag, vielleicht auch einen Tag später. Ole muss dann halt einen Tag ohne Social Media auskommen, aber das sollte ja funktionieren. Und halt einen Tag dann in der Arbeit manchmal, vielleicht.
Schaffe ich es auch eine ganze Woche, nicht gespoilt zu werden.
Genau. Vielleicht dann auch einfach sagen, Freunde, ich mache heute Fußball, kein Basketball oder so, weißt du, ja. Beim Arbeiten. Ist ja auch kein Problem eigentlich. Ist ja auch, die so Übergänge sind da auch fließend.
Eine dynamische Redaktion.
Ja, genau. Kenne ich auch noch von früher, also von daher. Ne? Deshalb, ja, schaut da gerne mal vorbei. Wir werden uns da regelmäßig melden. Wir werden auch gleich zu Beginn noch kleiner Hinweis, wir werden auch so unseren Rhythmus für die normalen Folgen so ein bisschen an die Finals anpassen. Das heißt, nächste Woche zum Beispiel, da ist Spiel 3, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da werden wir uns dann eher Donnerstag melden und nicht am Mittwoch. Behaltet also euren Feed so ein bisschen im Auge. Könnte sein, dass plötzlich was aufploppt, wo ihr gar nicht damit gerechnet habt. Und jetzt zurück zu Kollegen, ich habe es gerade schon gesagt, Demetrius Schinken, Darvin Ham, neuer Coach der Lakers, scheinbar erste Wahl. LeBron hat ihn schon überschwänglich via Social Media begrüßt. Kein ganz so schlechtes Zeichen, wenn LeBron sich offen und offiziell und öffentlich freut. Und jetzt ist natürlich immer das Ding so bei neuen Coaches, vor allem bei Coaches, die man so noch nie in der Verantwortung gesehen hat, die bis jetzt noch kein Headcoach waren, kann ich persönlich noch weniger sagen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Was ich mir halt denke, also einerseits, was man so gehört hat, er ist anscheinend ein sehr, sehr guter Kommunikator, Darvin Ham. Hat man auch, finde ich, so ein bisschen gesehen, immer bei den, jetzt während der Playoffs, bei den Bucks, wenn so, also er war schon immer derjenige, der Spieler, keine Ahnung, wenn es gerade mal nicht so lief oder wenn es halt irgendwie, wenn Auszeit genommen wurde, dann relativ schnell hingegangen ist und sich einmal zur Seite genommen hat und so halt, keine Ahnung, kam so rüber, auf eine gute Art auf ihn eingeredet hat und ihm halt so ein bisschen was mitgegeben hat. Sagen wir mal so, gutes Kommunizieren kann im Lockerroom der Lakers wahrscheinlich nicht schaden, oder?
Grundsätzlich würde ich das auch so sehen, ja. Es ist halt, ich meine, das Problem hatte Frank Vogel jetzt ja auch, dass es halt einfach so ist, es gibt da sehr viele, sehr große Charaktere, sehr laute Stimmen, auch nicht nur was die Spieler angeht, sondern was halt das Front Office angeht, was irgendwelche Berater angeht, was Kurt Rambis angeht. Und Linda Rambis vor allem angeht, die natürlich eine ganz zentrale Rolle in dieser Organisation spielen. Und ich glaube.
Und das vollkommen zu Recht. Das sollten wir nicht vergessen.
Es ist halt für jeden Coach, glaube ich, erstmal sehr wichtig, irgendwie einen Weg zu finden, sich zu behaupten. Und da ist es dann sicherlich ganz gut, dass Darvin Ham jemand ist, der, also das war zumindest auch mein Eindruck irgendwie unter den Spielern, die er gecoacht hat und teilweise auch unter anderen Leuten in der Liga, die ihn halt teilweise noch als Spieler kennen, teilweise auch einfach nur als jemand, der halt immer in der Nähe vom Spiel geblieben ist, halt sehr respektieren. Das ist halt erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und alles andere wird man halt so ein bisschen sehen müssen, ne? Also die Probleme des Kaders sind dadurch ja jetzt nicht gefixt. Da kannst du natürlich gespannt sein, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, wie das Thema Westbrook sich weiterentwickelt, wo sie jetzt natürlich sagen, nee, den traden wir nicht, der bleibt. Und
den Trade-Wert erhöhen, oder?
Ja, genau, da geben wir jetzt natürlich nicht irgendwie alles, noch irgendwie zusätzliche Assets mit ab.
Ja.
Verständlich, gucken wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Weil, ja, der Kader hat halt seine Lücken. Frank Vogel war jetzt auch kein schlechter Coach, der ist vor 2 Jahren noch Meister geworden mit dem Team.
Ja.
Das heißt, die Situation für so einen Coach, bitte?
In the bubble.
Ja, in the bubble, aber
zählt. In the bubble. Pat Beverly Voice. Entschuldigung.
Dein guter alter Freund. Vielleicht hätte der auch der Coach werden sollen.
Nee. Auch ein guter Kommunikator.
Ich finde es auf jeden Fall erstmal ganz, ganz gut, dass es ja halt jemand ist, bei dem man jetzt eigentlich seit Jahren hört, dass es so einer der nächsten, die dran sind, mal Headcoach zu werden, der irgendwie mal eine Chance verdient hat. Ich meine, die Lakers werden ja auch gesehen haben, dass jetzt, dass es bei den Celtics gerade ganz gut funktioniert hat. Das heißt natürlich nicht, dass Udoka und Darvin Ham genau die gleichen Coaches oder die gleichen Voraussetzungen haben oder irgendwas, aber es ist halt einfach dieses, wir geben nochmal wem anders eine Chance. Und wenn man weiß, dass es anscheinend ihre Traumlösung Doc Rivers war, dann denke ich, sind sie mit Darvin Ham vielleicht erstmal besser dran, weil Doc Rivers wäre halt die nächste sehr, sehr, sehr laute und teilweise ziemlich bockige Stimme in dieser Organisation, die mehr als genug sehr laute und sehr bockige Stimmen schon hat. Und ich weiß nicht, ob das derjenige wäre, der halt dort die Probleme hätte fixen können. Und deswegen gib einem Neuen eine Chance. Ich hoffe, dass die Leute dort mitziehen und ihm auch wirklich die Chance geben und ihn nicht, wenn es zwei, drei Monate nicht so gut läuft, sofort zum Sündenbock machen. Die Gefahr besteht natürlich auch immer, aber gebt ihm erstmal eine Chance. Ich find's auf jeden Fall erstmal nicht schlecht.
Ich habe mir auch so gedacht, im Endeffekt ist es ja oft so, wenn du eben nicht den großen Namen holst, wie jetzt Doc Rivers zum Beispiel, bei dem du, keine Ahnung, die halt irgendwie so ein bisschen naheliegend sind, sondern wenn du halt eher sagst, also wenn du dir eher jemand Neuen holst, wie es die Celtics zum Beispiel machen, dann hast du ja gesagt, da komme ich dann immer irgendwie schnell drauf, dass ich mir, okay, man möchte jetzt vielleicht doch irgendwie einen gewissen Plan verfolgen oder so. Das kann natürlich, wie du sagst, das kann natürlich auch schnell wieder eingerissen werden, wenn dieser Plan nicht so schnell zündet, wie man es gern hätte. Gleichzeitig, haben wir auch letzte Saison oft gesagt, irgendwie wäre es ja cool, wenn die Lakers wirklich mal mit Plan an die Sache rangehen würden und nicht halt sagen würden, also im Endeffekt, ja, kann man ja sagen, haben sie es vor 2 Jahren auch gemacht, sie haben das Team Thema oft genug aufbereitet, aber haben ja eigentlich ein gutes Team rund um Davis und LeBron aufgebaut gehabt, ne? Haben es dann nur irgendwie wieder eingerissen, weil Stars oder weil Namen. Aber so grundsätzlich, wie es jetzt halt wird, ich bin gespannt, was da jetzt halt folgt. Ich meine, das Ding ist, hast du ja auch gesagt, der Kader steht und der Kader ist jetzt nicht so einfach irgendwie zu verändern. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass Talen Horton Tucker anscheinend, dass sie ihn nicht abgeben wollen und dass, also mal abgesehen davon, weiß ich nicht, Talen Horton Tucker hat jetzt nach der Verletzung auch nicht die Riesensaison gespielt. Dass jetzt
nee, kann man wirklich nicht sagen.
Dass die Leute jetzt sagen, okay, hier, nimm Rüdiger Gobert und nimm Bradley Beal und Hauptsache wir haben Talen Horton Tucker. So, weißt du,
ist, ja, ich glaube so auch, ist das Asset ist nicht das allerstärkste Asset.
Ja, und bei Westbrook, ja gut, ist halt auch die Frage, wenn sie nichts drauflegen wollen, kann man irgendwie auch nachvollziehen und sagen, okay, vielleicht ein anderer Coach, vielleicht funktioniert es irgendwie besser, vielleicht finden wir irgendwie eine Rolle für ihn. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich finde es halt immer interessant, es gibt ja auch bei Zach LaVine, wurde ja auch von TMZ gefragt und hat ja auch gesagt, er ist schon immer Lakers-Fan, er ist wunderschön, aber die Lakers können ihm keinen Vertrag anbieten, das heißt, es ist halt maximal ein Sign-and-Trade und dann muss man halt wiederum, dann müssen die Bulls halt irgendwie auch mitspielen, ne? Beziehungsweise dann müssen wir auch wieder gucken, wie es geht. Also ich bin gespannt, was sie diesen Sommer wirklich machen, damit das Roster anders aussieht und wenn es nicht viel anders aussieht, ob es vielleicht dann doch einen anderen Ansatz gibt, ob Darvin Ham einen anderen Ansatz hat, dass alles so ein bisschen besser zusammenpasst, ob Russell Westbrook auch irgendwie anders in die Saison geht, wie es mit Anthony Davis aussieht. Du grinst, weil du gehst nicht davon aus, dass Russell Westbrook seine Herangehensweise groß ändern wird.
Ja, ich meine, wie oft hatten wir das Thema mit ihm schon? Ich glaube nicht, dass er sein Spiel jemals umstellen wird und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jemals neben LeBron passen wird. Also er braucht den Ball in der Hand, um effektiv zu sein und dann ist er schon nicht besonders effektiv, wenn man ganz ehrlich ist. Da hast du halt einfach bessere Optionen bei den Lakers und es ist ja letztendlich so, wenn LeBron und Davis gesunde Saisons spielen, also beide um die 70 Spiele machen, dann werden die Lakers ganz gut sein. Das heißt nicht, dass sie dann Meister werden, aber die werden dann besser sein als letzte Saison und man darf trotzdem gespannt sein, was so drumherum passiert und wie sich die Rolle von Westbrook weiterentwickelt. Aber ich habe da jedenfalls, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Coach auf der Welt gibt, der aus Westbrooks Skillset eins macht, was halt super neben LeBron und Davis passt.
Das glaube ich jetzt auch nicht. Also beziehungsweise da müsste man halt schon, bei Westbrook ist halt jetzt das Krasse, finde ich, nur, also beziehungsweise letzte Saison hat er schon extrem gemerkt, dass es halt, ist für mich schon nochmal eine andere Nummer, als es in Washington war.
Ja, auf jeden Fall.
Also so, und dann, ob es da irgendwie, aber klar, er wird jetzt nicht, also, dass er jetzt irgendwie ein Sniper wird auf einmal, kann ich mir auch nur ganz schwer vorstellen, dass er, ich weiß nicht, diese Sache mit dem Off-Ball-Cut oder mit der, was heißt, muss ja nicht mal ein riesiger Cut sein, aber einfach nur ein bisschen Bewegung ohne Ball, denke ich mir, irgendwie so minimal erlernen kann man es vielleicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht aber doch irgendwann zu spät ist. Keine Ahnung. Ich denke mir nur, wenn er es irgendwann lernt, dann vielleicht nach letzter Saison. Also, dass er da vielleicht ins Nachdenken kommt. Aber du hast natürlich recht, ich meine, das Skillset grundsätzlich passt jetzt nicht wahnsinnig gut, vielleicht aber einfach eine andere Minutenverteilung oder was auch immer. Und dann ist halt für mich auch die ganz große Frage, ob LeBron halt im hohen Alter auch einfach, ob er noch dazu in der Lage ist, zu Winning Basketball beizutragen. Oder ob er halt wirklich nur noch ein Empty Carries Guy ist, kann ja auch sein.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, ich habe mein Lakers-Kontingent erfüllt. lass mal über die Playoffs reden.
Lass über die Playoffs reden. Genau, ich dachte, das wäre ein guter Abschluss.
Ja, ich habe eine wichtige Einstiegsfrage.
Shoot.
Wie fandest du die Conference Finals? Mal ganz allgemein. Weil wir haben ja jetzt die ganzen Conference Finals eigentlich kaum gesprochen. Wir haben, glaube ich, ein Spiel abgefrühstückt.
Ja, genau.
Ich glaub, dann bin ich ins Protokoll gegangen.
Dann bist du ins Protokoll gegangen und ich in Urlaub. Nein. Wie fand ich die Conference Finals? Also wir hatten ja irgendwann im Laufe der Conference Finals gab es ja dieses große Thema, also dass zum Beispiel, dass die Serien zwar eng sind, aber dass wir einfach keine engen Basketballspiele erleben. Also nicht beide Conference-Finals-Serien, weil die Mavs Warriors-Serie war ja im Endeffekt nicht eng, aber das halt einfach, dass es wahnsinnig lange gedauert hat, bis es mal, also ich meine, Spiel 7 war jetzt interessant, hast du ja schon kurz eingangs erwähnt, zwischen den Celtics und den Heat, aber...
Ja, Spiel 6 auch, ne? Aber
davor ja, Spiel 6
alle,
auch, genau.
Alle nicht wirklich.
Genau, und davor war es halt immer deutlich, du bist halt irgendwie so, hast so ein Blowout-Ping-Pong irgendwie gehabt. Und das ist natürlich dann, wenn du das Gefühl hast, dass beide Mannschaften irgendwie nah beieinander sind und dann ist aber es halt quasi nur von Spiel zu Spiel variiert und sie es im Spiel dann irgendwie nicht so hinkriegen, war ich schon so ein bisschen, es hat mich nicht so gepackt, wie ich gedacht hätte, dass es mich packt irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Weil eigentlich hatte ich mich irgendwie darauf gefreut, es war irgendwie auch ein interessantes Matchup, es waren irgendwie auch in Anführungszeichen neue Teams, also klar, man wusste schon, wer da irgendwie kommt, aber es war irgendwie mal so ein bisschen ich hatte auch gedacht, dass es halt, ja, also ich meine, wie gesagt, im Osten war es ja eng, nur ich fand schon interessant, dass die Heat bei allen Verletzungssorgen, die sie hatten, und ich meine, die Celtics hatten natürlich auch mit Williams, mit Smart, also keiner war wirklich fit, aber dass es die Heat dann trotzdem geschafft haben, in Anführungszeichen, kein Heatsländer, die Celtics so ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen. Also in die einfach, weißt du, dass sie einfach weil die Celtics waren eigentlich im Endeffekt das, auch aufgrund der Verletzungen eben, also Jimmy Butler hatte Probleme mit Tyler Hero, Lowry sowieso, waren das ausbalanciertere, irgendwie tiefere Team und trotzdem irgendwie hätten sie Heat am Ende beinahe noch gekippt, die ganze Geschichte. Also ja. Auch dank James Demetrius Butler, dem Achten, der in Spiel 6 und Spiel 7 wieder auferstanden ist sozusagen, nachdem die drei Spiele vorher ja nicht so berühmt waren, weil er halt einfach riesen Knieprobleme hatte anscheinend. Und irgendwie diese Mischung aus Verletzungen, aus klaren Ergebnissen in den einzelnen Spielen fand ich so ein bisschen kompliziert. Es war auch so ein bisschen so ein Fehlerfestival, hatte ich da. Also, ja. Weißt du, durch diese...
Halt auch bedingt durch natürlich sehr
gute genau.
Verteidigung. Ne?
Genau,
das gab auch sehr, sehr, sehr viele Fehler zu sehen.
Genau, und dann, ja, das war dann irgendwie so ein kleiner Mix, der so ein bisschen enttäuschend war. Ich meine, gut, ich muss sagen, die Warriors machen mir einfach grundsätzlich Spaß. Da war dann aber natürlich auch fehlerbedingt sowas, bei den Mavs ist halt von draußen plötzlich nichts mehr gefallen. Ja. Das dann mal, obwohl sie ja, Shot-Quality habe ich dann auch irgendwo gehört, war jetzt im Prinzip gar nicht so schlecht oder beziehungsweise eigentlich Würfe, die sie treffen können. Ist dann auch immer, ich frage mich dann auch immer, ob das dann so eine Sache ist, okay, offener Wurf ist nicht gleich offener Wurf, also wie kommst du an diesen offenen Wurf sozusagen, von welcher Position lässt welcher Spieler den Wurf los und weißt du, wie ich meine, wie kommt alles zustande und wie schwer ist es, sich diesen Wurf zu erarbeiten und so.
Ja, ist es ein Rhythmuswurf oder ist das ein Wurf, der dir gegeben wird? Ich glaube, dass das fürs Selbstbewusstsein
genau,
auch total einen Unterschied macht. Also ob du den nach Movement, nach zweimal Drive and Kick oder so bekommst oder ob einfach, ja, alle sind auf einen und du wirst nicht verteidigt, du kriegst jetzt den Ball, wirf mal. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl, was du hast. Ne?
Ja. Triffst eh nicht.
Ja.
So, ja. So, und dann, genau, deswegen ist da eigentlich, finde ich, ganz interessant, so den Unterschied von, oder beziehungsweise den Kontext zur Statistik sozusagen. Und ich meine, die Warriors haben es ja gegen die Grizzlies auch schon gemacht oder machen es ja grundsätzlich gern, dass sie halt für sie nicht ganz so gefährliche Schützen halt einfach gerne offen stehen lassen. Also es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Bin ich so mal gespannt, wie sich Richtung Finals dann entwickelt. Mein Gedanke war dann auch so ein bisschen hinten, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, haben wir die Mavs dann wirklich dann zu stark eingeschätzt und war bei den Suns dann irgendwie, gab es dann irgendwie doch mehr Probleme, war Chris Paul vielleicht doch nicht so fit, weil, also, hat sich unsere Wahrnehmung verschoben oder hat das Matchup eigentlich einfach nicht gepasst?
Beides oder beziehungsweise alle drei Sachen spielen, glaube ich, eine Rolle. Also, die Mavs haben, dass sie diese Serie gegen die Suns gewonnen haben, das haben sie sich selbst verdient, weil sie haben dafür gesorgt, dass Phoenix den Verstand verloren hat und ganz viele andere Sachen auch verloren hat. Ja. Aber wenn man so auf die Qualität der Teams guckt, dann hätte Phoenix in diesen Conference Finals sein sollen. Ne? Also die haben das schon auch verloren, das muss man schon auch sagen, glaube ich. Ja. Und wo ich mich direkt bei Spiel 1 geärgert habe und wo ich direkt dachte, okay, das könnte, also mehr jetzt als die Niederlage, die Boston auch in Spiel 1 hatte, könnte tatsächlich auch direkt ausschlaggebend so ein bisschen für diese Serie sein, weil man so viele Sachen gesehen hat, die also Matchup-spezifisch einfach nicht so gut sind und die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, weil wenn du die Mavs haben ja über die letzten Spiele gegen Phoenix eine Art von Defense quasi perfektioniert, die sich zu 100% unterscheidet von der, die man gegen die Warriors spielen muss, weil das halt einfach ein Motion-Team ist, während Phoenix zwar auch ein kreatives Offensivteam ist, aber wo eigentlich immer zwei Leute diejenigen sind, die das initiieren müssen und wo halt Booker, und es tut mir leid, das ist jetzt auch nicht als Slander gedacht, aber manchmal in seinem offensiven Approach, wenn er jetzt nicht zu seinen Spots kommt, so ein bisschen eindimensional wird. Also dem kann man eher was nehmen, als man den Warriors so ihr Movement so richtig gut nehmen kann. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass Boston darin ein bisschen besser ist, weil das Personal, was sie defensiv haben, einfach doch nochmal eine Ecke besser ist als das, was die Mavs haben. Aber ich habe das so, glaube ich, sehr unterschätzt, also zumal diese Serie dann ja auch irgendwie schnell wieder losgeht und du musst halt dein ganzes System neu kalibrieren. Du musst dich auf eine ganz andere Herausforderung einstellen mit diesem ewigen Rumgerenne, was die elenden Warriors machen mit der Ballbewegung. Ja. Und dann hast du halt am Ende auch einfach nur eine 6er- oder 6,5-Leute-Rotation, wovon dann einfach mehrere Spieler zum Unzeitpunkt so ein bisschen ihren Wurf verloren haben. Auch gerade bei Maxi Kleber, der hat natürlich eine schlechte Serie gespielt, aber es fällt mir auch schwer, dem Vorwurf zu machen, weil wir wissen eigentlich über seine Karriere, dass der jetzt nicht jemand ist, der monatelang 40 Minuten pro Spiel spielen kann. Und für die Mavs, um zu funktionieren, müsste er das ja eigentlich über 3 Monate tun, also über diese gesamte Postseason, und müsste auch am besten immer über 40% seiner Dreier treffen. Und das ist einfach zu viel verlangt, aber sie haben auch keine Alternative. Powell war in der Serie nicht spielbar, Bertans nicht wirklich. Und was haben sie sonst für Alternativen? Sie haben ja niemanden. Und sie hatten auch sonst halt nicht wirklich was, wo sie jetzt noch nachlegen konnten. Also man hat ja ein paar Mal gesehen, wenn Josh Green drauf war, was das für ein Geschenk war für die Warriors. Aber da irgendwie, und da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil ich das definitiv unterschätzt habe, dass halt einfach diese Mini-Rotation, die Mavs hatten, und dieses teilweise absurd gute Shooting von den Rollenspielern, das ist ja, man kann nicht immer davon ausgehen, dass das dann in der nächsten Serie auch replizierbar ist. Wenn du defensiv auch noch mal irgendwie noch mehr in Bewegung bist, noch mehr andere Herausforderungen hast. Und, das ist halt auch so ein Unterschied. Die Suns sind kein Team, das zum Ring geht. Sie haben zwar einen physisch dominanten Big Man, aber der dreht sich im Zweifel weg und nimmt einen Hookshot statt einen Dunk, wenn er den hat.
Das wird er nicht mehr los.
Nee, das werde ich auch nicht los. Ja. Also ich hoffe, dass das Ayton irgendwann los wird, weil dann kann er ein super Spieler werden. Aber den Punkt muss er halt einfach noch loswerden. Die Warriors, die haben das halt einfach erkannt. Ah, okay, sie nehmen uns die Dreier, sie sind hyperaggressiv, also auch gegen Clay an der Dreierlinie. Sie verteidigen den dort teilweise mit 2 Leuten, Steph sowieso. Ja, aber wer beschützt denn den Ring? Niemand. Okay, dann gehen wir halt einfach zum Ring und schließen dort ab. Und dann, darauf hatten die Mavs halt einfach dann keine wirklich gute Antwort mehr. Dann, ja, es war am Ende ja, war es ja auch einfach ein Qualitätsunterschied. Aber
ja.
Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich den nicht davor gesehen habe. Ich hab mich blenden lassen von der
Ja, es war aber auch so, ich glaube, es war auch einfach, dass man sich blenden lässt, oder beziehungsweise die Gefahr, sich blenden zu lassen, bestand halt auch einfach, weil die Fallhöhe der Suns auch einfach so hoch war. Und weil wir einfach, glaube ich, ja alle gedacht haben, die Suns haben auf alles irgendwie eine Antwort und finden dann auch irgendwie schon eine Lösung. Und da hatten sie irgendwie für die Mavs plötzlich keine Lösung. Da hast du gedacht, wow, okay, und die Warriors, die waren eigentlich während der Saison schon so ein bisschen, ja, boah, shakier, um einen ganz miesen Anglizismus zu verwenden. Und dann, keine Ahnung, ich fand es auch, ich meine, ja, am Ende war wahrscheinlich die Suns, wie du sagst, ist halt einfach ein systemischeres, also halt so quasi mehr nach Schema A, B, C, D vorgeht. Und die Warriors sind halt, haben natürlich auch ihr System, auch ihre Schemen, Schemata, Schemen. Es ist aber halt, wie du sagst, es ist halt einfach eine ganz andere Art der Bewegung und eine ganz andere Art der Freiheit irgendwie und dadurch halt komplizierter für eine Defense. Und
außerdem haben sie den aggressiven Big Man in Kevon Moses Malone Moody.
So sieht's aus.
Nicht Moody, sondern
Looney. Moody auch, aber
und Wiggins halt auch, ne? Also die beiden sind bisher die Spieler in der Playoff mit den meisten Offensiv-Rebounds.
Jetzt weißt du auch, wo ich die ganze Zeit im Urlaub war, nämlich auf meinem mittlerweile kleinen Anwesen auf Wiggins Island.
Ja, deswegen habe ich mich auch echt geärgert, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, weil ich mir schon dachte, so, du bist auf Wolke 7 gemeinsam mit Andrew Wiggins und seiner Großmutter, die ihn auch immer angefeuert hat. Ja. Und immer an ihn geglaubt hat, weil es war teilweise eine Andrew Wiggins-Serie.
Und pass auf, meine Prognose jetzt an dieser Stelle, ne? Steph Curry gewinnt ja keine Finals-MVPs, weil er unter uns einfach auch nicht gut genug ist.
Eben.
Ja? Wissen wir ja. Weil er performt nicht in den Finals, wenn es drauf ankommt.
Der Däumling, der kann das ja alles nicht.
Wackelt das Händchen, nachzufangen bei Matthew Dellavedova und Konsorten. Ja. Deswegen Finals-MVP 2022 Andrew Wiggins. In einer Saison All-Star-Starter und Finals-MVP.
Oh Mann. Ich wollte dich erst noch fragen, ob du findest, er hätte den Conference Finals MVP Award gewinnen sollen.
Ich gehe gleich einen Schritt weiter.
Ja. Das heißt, du tippst auch auf die Warriors. Da können wir uns ja den Rest der Folge auch einfach
sparen. Ja, genau. Ich habe nämlich auch keine Zeit. Dann machen wir heute mal 25 Minutes or less, dachte ich.
Ja.
Nein, aber Wiggins tatsächlich hat also richtig, also genau so, wie man ihn sich wünscht. Also wie er Doncic teilweise verteidigt hat, fand ich schon extrem, extrem gut. Also so die richtige Balance aus Druck ausüben, ihm halt irgendwie wenig anbieten, Recovery und wir wissen ja, ich meine, dass bei den Warriors der ein oder andere sehr fähige Defender rumläuft, aber halt auch, ich finde es schon immer interessant, deswegen bin ich auch, also es ist fein, wenn wir auch drüber sprechen, so dieses, dass sie schon so ein bisschen defensive Lücken haben, aber dass sie halt auch Spieler haben, die so ein bisschen zumindest verkleinern können irgendwie. Und Wiggins ist halt einer von denen und dann eben halt diese Aggressivität in der Offense und halt, hast du ja gesagt, am offensiven Brett. Also dass er dann schon irgendwie da auch so seine Nische gefunden hat, wenn halt jeder auf Steph schaut oder auf Poole oder auf Clay, selbst auf Draymond, wenn Draymond irgendwie halt Richtung Zone zieht oder den Ball hat und er dann halt irgendwo sein Gegenspieler vielleicht abgelenkt ist und er dann halt zum Offensiv-Rebound geht und sich den schnappt mit seiner Athletik. Also, und da, er geht in seiner Rolle gerade so ein bisschen auf. Ich hoffe, dass das in den Finals so weitergeht.
Ich finde, das ist übrigens krass, weil über die letzten Jahre hörst du ja immer wieder, so Teams gehen nicht mehr auf Offensiv-Rebounds, das ist irgendwie, da wird gar nicht so, das wird nicht mehr priorisiert. Ich habe das Gefühl, gerade in den Playoffs hast du so viele Spiele, die einfach durch Offensiv-Rebounds teilweise entschieden werden. Also einfach dieses Possession-Game. So einerseits Turnover, andererseits Offensiv-Rebounds, weil du halt gerade auf so einem Niveau, wo es halt irgendwie du teilweise 20 Sekunden lang alles richtig machst defensiv, der Wurf ist schwer, der genommen wird und dann landet er aber wieder beim Gegner und du musst dich halt wieder aufstellen und so. Das ist ja auch zermürbend wie sonst was. Deswegen dieser Aspekt Offensiv-Rebounds, das ist auch, das wird, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Faktor in den Finals jetzt sein. Also bin ich mal sehr gespannt. Und da ist es halt, also Wiggins hat ja diese kranke Athletik und die Länge und so. Und das hast du ja auch im Duell mit Luca gesehen. Ich habe ja vorher auch gedacht, okay, Wiggins ist aber schon irgendwie schmal und ja schon auch ein bisschen kleiner als Luca, aber halt der ist halt größer, als es manchmal aussieht, finde ich. Und der hat ja auch schon irgendwie eine sehr imposante Statur und deswegen hat es dann auch irgendwie überwiegend ganz gut hinbekommen, dass er das halt in Single Coverage machen konnte.
Ja.
Und ich fand auch Curry defensiv ziemlich beeindruckend tatsächlich in der Serie. Einfach, wie er seine Rolle perfekt ausgefüllt hat, weil sie haben ja auch bei ihm immer wieder versucht, ihn irgendwie zu attackieren und er hat das halt sehr gut gemacht, dass er halt irgendwie kurz zeigt, um dann wieder zurückzugehen und sie haben halt irgendwie diesen Switch einfach sehr selten zugelassen und das, ich meine, das hast du ja irgendwie über die letzten Jahre oft und auch was, worüber wir uns schon oft beschwert haben, so von wegen, schenk doch nicht immer von vornherein den Switch, schenk doch nicht immer Matchup, sondern versuch doch mal was dagegen zu tun. Ja. Das haben die Warriors irgendwie ganz gut hinbekommen und darin fand ich halt Curry auch echt sehr gut, der irgendwie seine Rotation auch einfach sehr sauber läuft und selbst wenn das von ihm offensiv nicht die explosivsten Playoffs sind, die wir von ihm gesehen haben, ich finde, defensiv wirkt es für mich, als wäre er halt besser, als er bisher jemals war. Also besser in diesem System. Und das ist dann natürlich schon auch, dann ist es eine Schwachstelle weniger. So die einzige richtig krasse Schwachstelle bei den Warriors gerade ist Poole, aber der wurde ein bisschen dosierter eingesetzt dann.
Ja, aber ich meine, trotzdem hat er immer noch gut zwischen 20 und 30 Minuten gespielt und hat sich dann gegen Ende der Serie auch ein bisschen mehr reingehängt. Und ich fand, bei Curry gerade, finde ich, da habe ich jetzt bei, Marcus Thompson, der große Warriors-Insider quasi von The Athletic, war bei der Ringer NBA Show mit Wozni Lamb. Und da haben sie auch so, hat er auch so ein bisschen, ich weiß, einer von beiden hat dann gesagt, ja, Curry hat halt, also haben sie haben quasi erstmal Curry gepriesen für seine Art des Superstar-Daseins, einfach, dass er halt quasi das gibt, was das Team braucht. Es ging halt auch so ein bisschen los. Curry hat damals ja diesen Vertrag gehabt mit 11 Millionen, da konnte sich keiner über Geld beschweren sozusagen, was immer hieß, ja gut, Curry verdient, oder weiß nicht, ob es 11 waren, aber halt war in Anführungszeichen unterbezahlt, konnte sich keiner beschweren. Dann Curry, Fußverletzung, kommt erstmal von der Bank in den Playoffs jetzt dieses Jahr. Kann sich auch keiner mehr über Minuten beschweren oder wenn er nicht startet, weil Curry kommt von der Bank so ungefähr. Und dann haben sie dann eben auch gesagt, ja, Curry hat sich im Endeffekt, er hat ein bisschen Offense für Defense geopfert, um besser verteidigen zu können. Da lässt er jetzt halt natürlich mehr Körner. Und ich fand auch gerade so in Spiel 1 hat es für mich so den Anschein erweckt, dass die Warriors allgemein und Curry auch selber halt so ein bisschen so ein Statement setzen wollen. Also, dass er dieses Show und dieses Blitzing und dieses Hedging noch ein bisschen intensiver, aggressiver gemacht hat, um zu zeigen, gleich mal so ein, so einen Ton zu setzen und zu sagen, okay, so, pass auf, Freunde, macht es ruhig, aber wir haben da, also ich werde alles versuchen, um es euch so schwer wie möglich zu machen. Ja. Und genau, und da, dass ihm dadurch halt im Endeffekt in der Offense vielleicht das ein oder andere Korn fehlt. Und dann finde ich auch, ich habe mir gedacht, lasst uns doch so ein bisschen diesen Zusatz, ja, für Curry sind diese Playoffs offensiv nicht so, also bei dir war es jetzt geil, aber ich habe es schon ein paar Mal so gelesen, für Curry ist es jetzt nicht so geil oder er hat es schon besser gemacht. Wie du sagst, er spielt defensiv vielleicht so gut wie nie gerade, ne? Oder muss man auch nicht mal den Superlativ auswählen, aber er spielt extrem gut defensiv gerade, für seine Verhältnisse. Aber immer so, ja, er könnte es ja besser und wir warten auf diese Explosion. Ich meine, er spielt bis jetzt gute Playoffs. Also und sein Team.
Ich warte auch nicht drauf, weil sie haben bisher 4 Spiele verloren über 3 Serien. Ne? Die sind ja, das ist ja nicht so, dass sie bisher irgendwie in die ganz krassen 7 Spiele Kämpfe reingegangen sind, wo er dann am Ende nicht geliefert hat oder so. Das kann man überhaupt nicht sagen. Er hat ja immer das gegeben, was das Team irgendwie brauchte,
gefühlt. Eben.
Und ich meine, wenn die 48-40er-Quoten, ne? Wenn ich es im Kopf habe.
Irgendwie so um den Dreh. Also es ist nicht so übel, was er macht. Und es ist halt immer, also immer so dieses, ja, aber er muss doch mal dieses Signature-Spiel drin haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Curry, also erstens war Curry, finde ich, also ja, natürlich, er hat diese Explosionen drin und sonst würden wir ja nicht drüber sprechen. Aber im Endeffekt, Curry macht das, was das Team von ihm braucht, habe ich immer so den Eindruck. Und natürlich, wenn er dann schlecht spielt, darf man das gern kritisieren, aber immer so diesen Zusatz, ja, ist schon gut, aber ging auch irgendwie besser. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, soll er gegen, ich weiß nicht, wenn, wie du sagst, wenn sie nur 4 Spiele verlieren und relativ souverän in die Finals einziehen, macht er seinen Job im Endeffekt. Und wenn es jetzt in den Finals notwendig sein sollte und dann enttäuscht er, keine Ahnung, kann man immer noch drüber sprechen, aber immer so diesen Zusatz, ja, für seine Verhältnisse war es jetzt irgendwie nicht, obwohl wir dann, also weißt du, da, keine Ahnung, finde ich mal, können wir uns
eigentlich. Wobei das doch mal auch eine Art von Lob ist. Also schön finde ich
es nicht. Aber es ist
ein. Ich meine, wir wissen ja, dass seine Quoten halt auch schon, sie waren ja schon deutlich besser, also es ist ja so, und er ist halt trotzdem super.
Ja, aber ich finde, es ist so ein Lob verpackt als Kritik. Und dann denke ich, das ist so ein bisschen so dieses Haar in der Suppe suche. Also, die ich einfach, die, keine Ahnung, man kann. Ich finde es einfach, für mich ist es einfach unnötig. Einfach so, lass es hinstellen, keine Ahnung, Warriors sind bis jetzt sicherlich auch, keine Ahnung, die Gegner hatten irgendwie Probleme, was auch immer, aber wir haben auch gegen die Grizzlies gesagt, das ist vielleicht kein so richtig geiles Matchup. Und klar, Morant war dann, war irgendwann verletzt. Trotzdem haben sie es relativ souverän nach Hause gebracht und haben auch mit Morant Spiele gewonnen und sahen auch für mich mit Morant zumindest mal nicht wie das schlechtere Team aus. Und da, ja, ich weiß nicht, für mich ist es immer so ein bisschen, wenn ich ein Lob aussprechen will, kann ich es auch gerade raustun. Weißt du,
ich meine. Okay, das kann ich verstehen, aber ich interpretiere es, glaube ich, auch ein bisschen anders, weil für mich ist das eher, gerade auf Curry bezogen, aber eigentlich auch auf die Warriors im Allgemeinen, ich glaube, dass wir die beste Version von ihnen noch gar nicht zwingend gesehen haben. Also ich glaube, dass sie halt noch ein bisschen besser spielen können. Und das ist ja auch, also wenn du sagst, okay, Currys Quoten sind für seine Verhältnisse gar nicht so krass, das ist halt wirklich so. Also wenn du auf seine Playoffs, seine Karriere bisher schaust, er kann einfach noch besser. Und das ist ja eigentlich auch nur, also auch gerade im Hinblick auf ein Finals-Matchup, wenn du jetzt halt siehst, okay, hier wird er wahrscheinlich getestet, weil gegen so ein gutes Defensivteam mussten sie bisher noch nicht spielen, was solche krassen Voraussetzungen hat, auch vielleicht um ihn arbeiten zu lassen. Und wir werden jetzt sehen, vielleicht kann er ja auch einfach noch mehr geben. Und also für mich ist das auch eine Art und Weise, das quasi so auszudrücken, weil ich glaube, er kann, wenn er muss, tatsächlich sogar noch einen Gang höher schalten, als wir das bisher gesehen haben.
Okay, in dem Kontext, wenn du es wirklich so darauf münzt und sagst, okay, es ist noch mehr drin sozusagen, dann lasse ich es mir eingehen. Ich habe es teilweise auch schon in einem anderen Kontext gelesen, so quasi einfach nur so, ja, war okay, aber so.
Eigentlich ist er eine Flasche und Andrew Wiggins hat seinen Körper so weit getragen.
So, ja gut, so sprechen wir auf Wiggins Island ganz gerne.
Eben, dachte ich
mir. Aber
das ist grundsätzlich jetzt Andrew Wiggins Team, verdammt nochmal.
Ja, es ist auf jeden Fall Andrew Wiggins Team, aber wem, also es war eigentlich schon immer klar. Vielleicht ganz kurz, ich meine, dass wir mal so, oder sollen wir noch kurz 2 Sätze zu den Mavs?
Irgendwie? Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, was du denkst, wie es jetzt weitergeht. Also mit dem Thema Brunson und vielleicht auch allgemein mit, wo sie jetzt stehen, war das eine Ankündigung von mehr? War das ein, eigentlich haben sie noch mehr Arbeit vor sich, als man denken würde? Also wo siehst du sie jetzt so ungefähr, gerade auch wenn man bedenkt, dass nächste Saison der Westen, zumindest gehen wir davon aus, wenn er gesünder ist, noch mehr Top-Teams haben wird als dieses Jahr?
Du meinst quasi, sind sie eher Blazers oder eher Suns? Sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ja. Irgendwo dazwischen. Nein, also ich glaube, ich denke schon, dass auch deutlich geworden ist, dass da, du hast ja selber angesprochen, die Rotation ist relativ kurz gewesen dann in den Playoffs, also dass sie da einfach noch was brauchen. Ich meine, das berühmte Thema, dass sie vielleicht noch einen anderen Big brauchen, dass sie, so gut er gespielt hat, ne, aber nicht von Kevon Looney dominiert werden teilweise, dass sie da irgendwas machen, dass eben Maxi Kleber keine 40 Minuten abreißen muss und sozusagen sie von draußen retten muss. Also ich glaube, da ist schon was. Und Brunson, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil gefühlt ist er halt ein Spieler, halt aufgrund seiner Statur, gegen den du schon irgendwas machen kannst, der dir vielleicht auch defensiv so ein bisschen dir als Schwachstelle ausgelegt werden kann. Er kaschiert es so gut, man es, glaube ich, kaschieren kann, größtenteils. Und dann ist die Frage, weiß ich nicht, vielleicht kann ich es kurz zurückgeben, wie siehst du das denn? Wo wäre deine Schmerzgrenze? Oder sagst du, oder ist es halt dieses klassische Ding, okay, bevor wir, also wir wissen, dass wir in ihm einen sehr, sehr guten zweiten Spieler haben, aber gleichzeitig wissen wir vielleicht auch, dass er als Co-Star vielleicht, dass es nicht genügt. Oder genügt es irgendwann, wenn du den Rest richtig drumherum aufbaust? Ich weiß, also das sind so.
Ja, ich glaube, sie sollten ihn auf jeden Fall halten. Im Zweifel aber auch nur, weil er dann das beste Trade-Asset ist, was sie haben. Also ich glaube nicht, dass er so auf Dauer diese richtig gute zweite Option ist. Ich glaube, er wäre super als dritte Option, so als zusätzlicher Scorer, der halt irgendwie eine Defense attackieren kann. Aber ich glaube, also, dass den Mavs allgemein ein bisschen Athletik und ein bisschen Länge fehlt. Und idealerweise wäre der zweitbeste Spieler jemand, der halt sowas mitbringt. Und das tut Brunson halt nicht. Aber ihre Vertragssituation ist halt nicht so, dass sie sagen können, okay, dann lassen wir dich halt gehen, dann holen wir stattdessen jemand anderen. Sondern wenn, dann müsste das in einem Sign-and-Trade sein. Oder man hält ihn halt erstmal und guckt mal, wie sich der Markt entwickelt, wer der nächste Star ist, der weg will und schaut, ob man da vielleicht einen Deal machen kann. Weil ich glaube, eigentlich brauchen sie, ist vielleicht auch so eine Grundsatzfrage, aber ich glaube halt, dieses System mit einem Superstar, der eine Usage Rate in der Nähe von 40 hat, damit kannst du, glaube ich, nicht 4 Playoff-Runden am Stück gewinnen. Ich glaube, es muss da einfach noch mindestens eine dynamische zweite Option da sein. Und Brunson ist das teilweise, aber ich glaube, auf dem höchsten Niveau ist es halt irgendwann schwierig, einfach in erster Linie aufgrund der körperlichen Voraussetzungen. Vielleicht auch, weil er manchmal nicht so der willige Catch-and-Shoot-Spieler ist und so. Das ist halt vielleicht auch noch was, wo er auch noch besser drin werden kann. Und ich finde den Spieler super, aber ich glaube, er wäre wunderbar, wenn er dein drittbester Spieler ist. Als zweitbester Spieler ist es, glaube ich, halt einfach ein kleines bisschen viel von ihm verlangt.
Ist halt die Frage, wie du dann an diesen zweitbesten Spieler rankommst. Also ich meine, Zach LaVine wird ja auch gehandelt. Das wäre dann halt auch so ein typischer Sign-and-Trade. Ja, könnte ich mir sogar, also würde da ganz nett reinpassen.
Spielerisch glaube ich auch, dass das passen würde.
Aber der ist halt schon vergeben. Und
offiziell nicht.
Offiziell nicht, aber inoffiziell. Nein, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es etwas so Klatsch-Säbelrasseln ist. Und
kann ich mir auch gut vorstellen.
Um halt sicher zu gehen, dass dieser Max dann auch wirklich angeboten wird von Seiten der Bulls, der ja nur von Seiten der Bulls angeboten werden kann. Und wenn dann, wie gesagt, dann wird es eher ein Sign and Trade und dann kann man mal gucken. Wobei Brunson wäre jetzt, also so gut ich ihn finde, wäre jetzt für mich auch nicht der LaVine-Ersatz zum Beispiel, weil der.
Aber Brunson in Kombination mit Bertans? Ja, ich sehe schon. Die Augen leuchten.
Ja.
Bertans, der Pimp.
Ja. Genau. Nee, also ich glaube, um nochmal drauf zurückzukommen, was du am Anfang gefragt hast, eben, wo sie sind. Also, sie haben, glaube ich, dieses Jahr schon ein bisschen davon profitiert, dass sie, es von Anfang an Verletzte gab, wie Kawhi zum Beispiel, wie Murray. Und ich glaube auch, dass es nächstes Jahr schwieriger sein wird. Ich glaube aber auch, das ist relativ sicher, dass die Mavs sich nicht irgendwo auf Höhe 3/4 beziehungsweise 4/5 der Entwicklung sehen, sondern sie wissen jetzt, dass sie um Luka rum, also die Vorahnung war vorher, glaube ich, schon relativ groß, aber jetzt ist der Beleg da, dass Luka ein Team in die Conference Finals tragen kann, auch wenn das Team vielleicht tendenziell nicht so viel Talent hat wie ein gegnerisches Team. Und das, wie du sagst, das, wo die Schwachstellen sind. Und jetzt ist halt die Frage, wie man da im Sommer hinkommt. Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, sie haben ja diese mittleren Verträge, es sind halt teilweise Spieler dabei, wie jetzt Bertans, wie jetzt vielleicht auch Dinwiddie oder Paul, die ein bisschen zu viel verdienen für das, was sie geben können am Ende. Aber gleichzeitig könnte ich mir schon vorstellen, dass da was passiert und dann halt mal gucken und dass sie halt auch wirklich viele ausstrecken, vielleicht zu, ja, wo es vielleicht so ein bisschen Reach ist, irgendwo, wo wir jetzt, wenn wir jetzt drüber sprechen würden, sagen, eher nicht. Aber vielleicht, wer weiß, wie sich Situationen entwickeln. Und ich denke dann, wenn sie jetzt so bleiben, glaube ich, geht es nächstes Jahr eher früher raus. Hm. Ich glaube aber nicht, dass sie so bleiben. So würde ich sagen. Und Luca, ich bin halt auch, bei Luca bin ich halt auch gespannt, was die nächste Stufe ist. Also irgendwo gefühlt ist es ja so ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Fitness, so ein bisschen mehr dann einfach, dass er nicht so schnell platt ist, dass er so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen dynamischer ist oder keine Ahnung, dass das irgendwie so die nächste Stufe ist. Und weil spielerisch, keine Ahnung, ich meine, er ist, und ich meine das nicht als nicht abwertend gegenüber den anderen Mavs, aber er ist teilweise halt eine Ein-Mann-Offense, vor der die besten Defenses der Liga Schiss haben, so ungefähr.
Ja, das ist definitiv so. Aber also was bei ihm, finde ich, Sachen sind, abgesehen jetzt von der Wampe, die sich durchaus auch noch easy ändern lassen sollten, womit er dann halt auch sogar nochmal einen kleinen Sprung macht. Einerseits Freiwürfe, so dass ja. Der über seine Karriere 74% von der Freiwurflinie trifft, ist halt schon sehr wenig, wenn man sieht, was für ein Touch er hat. Also Da würde ich mir erhoffen, dass das nächste Saison über 80% mal geht. Und halt auch, also ich meine, die einzigen Sachen, die man, finde ich, bei ihm teilweise so, was den eigenen Abschluss angeht, manchmal noch kritisieren kann, ist halt so ein bisschen die Wurfauswahl. Also den einen oder anderen Stepback kann er weglassen, dafür mehr zum Korb gehen. Ja. Und dieses Thema, sich über Referees aufregen und so, das ja. ist auch was mich bei Tatum übrigens wahnsinnig macht. Und das
stimmt.
Lamentieren und stehen bleiben bei Tatum. Es ist zu kotzen. Das ist wirklich was. Das haben viele junge Spieler, aber bei den beiden finde ich sehr, sehr auffällig. Ja. Das sind eigentlich ganz einfache Sachen, die sich halt korrigieren lassen, meiner Meinung nach, und wo du dann halt sogar nochmal den nächsten Schritt machen kannst. Aber grundsätzlich sind wir bei, vor allem bei Doncic natürlich auch schon auf einem Niveau, wo du wirklich nicht mehr wahnsinnig viel meckern kannst. Und wir haben jetzt auch in diesen Playoffs das erste Mal gesehen, es lässt sich mit ihm auch auf einem hohen Level verteidigen. Er ist dann nicht das Kernstück deiner Defense, aber er kann schon seinen Job machen. Und das ist ja eigentlich auch schon mal eine ziemlich wichtige Erkenntnis aus dieser Postseason, würde ich mal sagen.
Absolut, absolut.
Was ist mit deinen Heatles?
Mit meinen Heatles, ja. Genau zu denen wollte ich jetzt gerade kommen. Haben, ja, wie gesagt, also sie hatten ja wirklich gesundheitlich irgendwann ordentlich Probleme. Wie gesagt, Butler Knie, Lowry ja die ganze Zeit mit dem Oberschenkel irgendwie Probleme gehabt. Dann Tyler Hero mit der Leiste. Ich glaube, Bam war auch zwischenzeitlich mal irgendwie angeschlagen, oder?
Bei Bam habe ich den Überblick verloren, was ich bin heute passiv und was ich bin heute verletzt. Ja. Aber man kann davon ausgehen, dass er auch irgendwas hatte. Hätte auf jeden Fall zu der Serie
und gepasst. Von daher, und ich glaube, also für mich geht es da so ein bisschen, sie sind, und ich habe das eigentlich vor den Conference Finals endlich gesehen, sie sind eigentlich auf ein besseres Team getroffen, auch wenn sie den Heimvorteil hatten. Aber für mich waren die Celtics das bessere Team, weil sie mehr Offensivwaffen haben. Ich meine, was Jimmy Butler dann wieder abgerissen hat in Spiel 1 und 2 und 6 und 7, ist halt schon krass. Also ja. Jimmy Butler hat für mich irgendwie auch nochmal so einen Sprung gemacht. Also man wusste irgendwie, zu was er imstande ist, aber das irgendwie gegen eine Defense wie die der Celtics in vier von sieben Spielen so zu machen. Wie gesagt, diese drei Spiele zwischendrin.
Ist krass, dass die halt richtig schlecht waren, ne?
Ja, also das ist dann wirklich, also dass da wirklich gar nichts ging. Also so, dass man dann auch so das Gefühl hatte, okay, der ist halt verletzt. So. Das wird halt nichts mehr. Ja. Und dann das halt irgendwie nochmal hinten raus irgendwie so einen rauszuhauen, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Aber es ist halt, das Ding ist halt auch, ich meine, klar, so ein Playoff-Run ist jetzt nie irgendwie Beine hoch und Gutes. Die Heat hatten ja aber jetzt, ich meine, im Vergleich zum Celtics, sie hatten kein Spiel 7 mehr. Sie hatten die erste Runde die Hawks, die sie dominiert haben. Sie hatten in der zweiten Runde die Sixers, die zwar unangenehm waren, aber sie hatten die Serie doch relativ gut im Griff. Und dass sie dann jetzt halt so diese extremen gesundheitlichen Probleme hatten, vielleicht, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen so ein Fragezeichen, oder was heißt ein Fragezeichen, also so eine, die ein oder andere Sorgenfalte, was die Zukunft angeht, irgendwie ins Gesicht treiben kann.
Bei Lowry sicherlich, ne?
Bei Lowry auf jeden Fall. Wir haben ja gestern ja auch schon mal ganz kurz gesprochen. Also ich war ja im Sommer schon so ein bisschen überrascht. Also, keine Ahnung, für mich Lowry und DeRozan halt auch immer so zusammengehören, aber dass so diese Lowry-Verpflichtung so durch die Bank gut gesehen wurde. Also, und ich habe es halt natürlich immer aus Eigeninteresse im Vergleich zu DeRozan gesehen. Und ich dachte, also ich halte Kyle Lowry auch, also habe ihn auch da für einen Spieler gehalten, der ein Team gerade wie die Heat extrem weiterbringen kann. Aber dieses gesundheitliche Fragezeichen war halt schon präsent. Und dafür hat er jetzt halt eigentlich schon noch einen relativ langfristigen Vertrag und jetzt auch nicht ganz dünnen Vertrag bekommen.
Was war das? 3 Jahre, wovon das letzte nicht garantiert ist, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ist das letzte wirklich nicht garantiert? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
Oder nur teilweise. Moment, ich kann das kann
auch mal kurz machen. Check du das mal.
Wir sind genau. ein gut vorbereiteter Podcast.
So ist es. Wir haben alles parat. aber es ist halt so ein bisschen der Worst Case eingetreten, ne? Dass er so in der Regular Season schon das ein oder andere, also dass er immer mal wieder ausfällt, jetzt nicht irgendwie die komplette Saison verpasst, aber da, das wäre der Worst Case gewesen übrigens.
Das dritte Jahr ist auch voll garantiert. Okay.
Ja, genau, okay, siehst du?
Mehr Culpa.
Das ist okay. Aber es war halt jetzt, er konnte ihnen halt eigentlich nur situativ helfen. Und jetzt hast du ihn halt noch 2 Jahre. Ich bin gespannt, ob er sich nochmal irgendwie so in Form bringen kann. Aber er war halt in Zeit seiner Karriere anfällig immer mal für kleinere Verletzungen, gerade so muskuläre Geschichten irgendwie. Und da weiß ich jetzt nicht, inwieweit er da dann halt irgendwie so ein bisschen Capspace frisst, den sie anderweitig irgendwie brauchen können. Ich meine, es gibt ja schon wieder Gerüchte. Wieso schmunzelst du?
Weil du Kyle Lowry und Frist gesagt hast und ich dann überlegt habe, ob man den Salary Cap in seinem Booty sieht oder was das ist. Aber ich war mir nicht ganz sicher, wie ich es formulieren soll. Ich bin noch nicht bei 100%.
Nee, das ist okay. Ich meine, es gibt jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass sie irgendwie versuchen wollen, irgendwie bei, sollte Bradley Beal Bock haben, Washington doch zu verlassen. Dieses Bradley Beal-Gerücht ging auch so oft.
Ich kann es auch nicht mehr hören. Embiid hat sich ja auch schon selbst ins Spiel gebracht mit seinem Tweet.
Ja. Und Donovan Mitchell hatte ich auch noch gelesen, dass der oder gehört.
Ja, wenn Wade wirklich einfach nur ein reiner Doppelagent ist in Utah, dann wäre das natürlich der sinnvolle nächste Schritt.
Ja. Und wem, wenn nicht Pat Riley, trauen wir das zu?
Ja, da ist was dran.
Also von daher, bin ich gespannt, wie das halt ist. Ich meine, ist auch die Frage, ich meine, Tyler Hero könnte jetzt seine Rookie-Extension unterschreiben, oder?
Ja.
Das ist noch ein Thema. Auch die Frage, was würdest du jetzt mit Tyler Hero machen? Also Best Sixth Man, absolut verdient. Playoffs, immer mal wieder Schwierigkeiten. Defensiv irgendwie auch so ein bisschen eventuell eine Zielscheibe auf dem Rücken.
Ja, ist kompliziert. Also auch hier, das ist halt irgendwie dein bestes Trade-Asset. Deswegen kann man ihn wahrscheinlich nicht irgendwie einfach so abgeben. Aber das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schockieren, wenn es da vielleicht einen Sign-and-Trade oder sowas gibt mit ihm.
Okay.
Oder man ihn jetzt erstmal hält und es dann irgendwann einen Trade gibt, weil eigentlich für die Identität, die Heat sich aufbauen wollen oder die sie ja eigentlich auch schon haben, also sie waren 4 Punkte von den Finals entfernt, so das kann man schon auch würdigen, die fußt ja auf Defensive, ne? Und er ist halt jemand,
Donovan Mitchell.
Genau. Er ist halt jemand, der da echt wenig beiträgt. Gleichzeitig brauchen sie seine Shot Creation. Das hast du ja gegen Boston auch gemerkt. Im Halbfeld hatten sie einfach nichts. Also sie hatten Jimmy und in 2 Spielen oder so hatten sie Bam. Und die Strategie war dann irgendwann, weil die Celtics einfach diese ganze Movement-Scheiße haben sie halt einfach rausgenommen. Sie haben das negiert, eigentlich von Anfang an in der Serie. Und dann war die Offense der Heat im Halbfeld. Jimmy, mach was. Bam, mach was. Versuch mal jemanden wegzutackeln. Und dann hier Offensiv-Rebounds sind auch geil. Freiwürfe sind auch geil. Das war deren offensive Strategie und sie hätte fast für die Finals gereicht, deswegen das soll jetzt auch nicht zu abwertend klingen oder so, aber
ja, absolut. Ja.
So ein Wurf kreierendes Element wäre ja schon irgendwie noch ziemlich gut gewesen. Aber ich wollte nur mal ganz kurz auf Lowry zurückkommen. Ich war ja, also bin eigentlich durchaus ein großer Lowry-Sympathisant über die ganzen Jahre, vor allem in Toronto. Ich habe ihm immer gern zugesehen. Ich habe ja irgendwie die letzten 2 Jahre immer gesagt, irgendein Team sollte sich den jetzt holen, weil der kann immer noch der Unterschied sein, ob du einen Titel holst oder nicht. Und ich finde, man hat auch Teile davon jetzt gesehen. Aber es ist richtig frustrierend, ihm zuzusehen, wenn es halt irgendwann nur noch dieses Foulschinden ist, also sowohl offensiv als auch defensiv. Ja. Immer wenn du eine Zeitlupe siehst, siehst du, wie er irgendwo versucht, jemanden ein Bein zu stellen oder irgendwo festzuhalten und das wurde dann nicht geahndet oder so. Und der spielerische Aspekt, das wird halt immer weniger, einfach weil er verletzt war offensichtlich, ne? Also weil er halt einfach nicht mehr so viel geben konnte und irgendwann schwingt dieses Pendel dann etwas zu sehr in Richtung, ja, das, was der da macht, ist irgendwie offiziell auch Basketball, aber eigentlich nicht so richtig. Und irgendwie ist es ziemlich anstrengend, sich das anzugucken. Also für mich als Lowry-Fan war es eine schwierige Serie, sich das anzugucken.
Ich fand, Ryan Russillo hat es ganz nett ausgedrückt, sodass er dann auch so ein bisschen sich manchmal wünscht, dass sich die Schiedsrichter an der Ehre gepackt fühlen und ihm diese Pfiffe einfach nicht mehr geben, weil sie, oder im Zweifel dann auch nicht geben, weil sie sagen, er hat es über die Jahre immer wieder geschunden, er hat es immer wieder und er tut und jetzt natürlich noch mehr.
Ja, aber jetzt ist halt der einzige Trick, den er noch hat, gefühlt, also in vielen Spielen. Ja, manchmal hat er dann ja auch trotzdem noch irgendwie einen geilen Jumper drin und so, das schon, aber...
Jetzt auch in Spiel 7 gab es immer wieder so einen, also auch kurz vor Schluss dann, auf einmal hat er wieder eine gute Offensivaktion drin und ja, die dann auch irgendwie wichtig war. Ja, Miami, keine Ahnung, also ich gehe davon aus, dass das einfach irgendwie, dass sie sich irgendwie verstärken, dass sie, also wie gesagt, sie waren 4 Punkte von den Finals weg und das ist ja dann... Und sie haben es irgendwie, und das wäre jetzt meine Frage, vielleicht auch als Einstieg dann so ein bisschen zu den Richtungen der Finals. Also, du hast ja schon gesagt, dass die Celtics den Heat sehr, sehr viel Offense genommen haben, dass man auch gesehen hat, dass die Heat dann eben so, was wir uns ja auch über die ganze Saison gefragt haben, im Halbfeld dann durchaus Probleme haben gegen eine richtig gute Offense. Wir haben gesehen, dass die Heat körperlich sehr, sehr viele Probleme haben. Wir haben auch gesehen, es sah irgendwann so aus, als hätten die Celtics die Serie jetzt wirklich im Griff. Und trotzdem wäre dieser Dreier von Jimmy Butler kurz vor Schluss gefallen, hätte es durchaus passieren können, dass wir jetzt Heat gegen Warriors besprechen.
Ja.
Macht dir das so ein bisschen Sorgen aus Celtics Perspektive, dass du sagst, irgendwie dieses Team lässt noch zu oft schleifen? Oder denkst du, okay, das war jetzt halt so dieser berühmte Gipfel, auf den sie jetzt erstmal kommen mussten, oder diese berühmte Hürde, die sie jetzt irgendwie hinter sich lassen mussten. Und jetzt ist halt so, das könnte dieser Klick-Moment gewesen sein.
Ich bin zwiegespalten, weil im Prinzip hattest du diese Situation mit der verschenkten Chance und dem, boah, vielleicht wird das jetzt doch nichts mehr in der Serie davor gegen Milwaukee auch schon. Da war es Spiel 5, was sie eigentlich schon gewonnen hatten und dann doch wieder hergeschenkt haben durch Offensive Rebounds, durch Turnover, also durch den ganzen Kram, den du jetzt gegen Miami auch wieder gesehen hast. Und ich weiß, also es ist dann natürlich trotzdem noch mal was anderes, wenn du ein Spiel 7 auswärts in den Conference Finals gewinnst. So, und das ist die eine Hürde, die sie bisher noch nicht genommen haben. Dieser Kern war ja schon mehrfach in den Conference Finals, aber sie waren halt noch nie in den Finals. Das ist jetzt gemacht. Deswegen habe ich schon auch die Hoffnung, dass es so ein bisschen dieses Erweckungsmoment sozusagen gegeben hat. Und gleichzeitig denke ich aber auch, die Warriors sind cleverer und erfahrener als die Celtics. Also selbst wenn die Celtics ja durchaus auch Erfahrung haben, aber sagen wir mal so, ich glaube, dass eigentlich Boston die bessere Top 7 hat in der Serie. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Warriors einfach ein bisschen besser da drin sind, ihre Probleme etwas zu vermeiden und den Sack halt zuzumachen. Also ihre Chancen zu sehen und dann wahrzunehmen. Weil das ist halt, finde ich, das hat sich über diese gesamte Serie gegen Miami jetzt auch wieder gezogen. Die Celtics hatten Spiel 3 hätten sie am Ende, obwohl sie den Anfang ja komplett beschissen hergeschenkt haben, hätten sie am Ende gewinnen können, haben sie aber nicht. Spiel 6, du hast die 3-2-Führung, du hast gefühlt eigentlich schon, alle reden davon, dass du eh durch bist, ne? Du hast Spiel 6 zu Hause, kriegst halt Nachstritt von Jimmy Butler und machst halt den Sack wieder nicht zu. Und Spiel 7 haben sie so oft verloren und dann wieder gewonnen, dass es einen halt vollkommen in den Wahnsinn getrieben hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die Warriors da ein bisschen besser darin sind, das zu bestrafen, weil man redet immer davon, dass der Weg der Warriors nicht so steinig war vielleicht. Ich glaube auch, dass die Celtics stärkere Gegner hatten auf dem Weg in die Finals, aber gleichzeitig die allerbesten Offensivteams und so waren das jetzt halt auch nicht unbedingt. Und sie haben halt trotzdem fast die volle Distanz genommen. Also über die letzten beiden Serien haben sie die volle Distanz genommen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich meine, 2008 war das ja auch so. Da hast du so eine dominante Regular Season und dann haben sie sich in den Playoffs über 3 Serien einen abgebrochen. Und dann haben sie es in den Finals irgendwann hinbekommen. Vielleicht passiert das auch jetzt, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch, ich habe da noch gar nicht so das wirkliche Gespür für.
Das finde ich eine ganz entscheidende Frage, also eine ganz interessante Frage, was jetzt, also wir hatten jetzt eben vor allem die Heat Offense ja mit Fragezeichen sowieso schon versehen. Bei den Bucks haben wir auch immer gesagt, dass die sich teilweise auch so ein bisschen selber im Weg stehen. Gut, die Nets hatten Kevin Durant und Kyrie Irving, aber auch jetzt halt nicht die massigste Bewegung in der Offense. Und jetzt, wie es jetzt halt wird gegen die Warriors, also was sie jetzt die Celtics Defense damit macht, wobei ich jetzt schon sagen will, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber du hast ja auch gesagt, die Celtics haben den Heat gut ihr Movement genommen und natürlich haben die Warriors jetzt nochmal eine andere Art des Movements und halt auch andere Spieler und halt eine andere Dynamik in ihrem Movement und in ihrer Bewegung, das ist nicht so. Aber sie scheinen für mich schon eigentlich Spieler zu haben oder auch eine Defense zu haben, die den Warriors Probleme bereiten kann. Keine Ahnung, ich habe dann auch so ein bisschen gedacht, so, weil damals, also sie können ja switchen, also sie haben ja die Spieler, die theoretisch vieles oder alles switchen können und dann bist du dann vielleicht auch wieder bei den 2017er Rockets oder 18er Rockets? 18er Rockets, genau. Da bin ich halt gespannt, was die Warriors da mittlerweile machen. Ob die Celtics es dann auch so gut hinbekommen, ist natürlich auch wieder die Frage. Aber bis jetzt in der Regular Season, wenn sie aufeinander getroffen sind, auch so in den letzten Jahren, haben die Celtics eigentlich immer ganz gut ausgesehen, die Warriors. Ne? Das ist ja noch Smart gegen Curry, der ihm irgendwie auf den Sack gehen kann und so. Also von daher bin ich da mal gespannt. Also es ist ja umgekehrt. Ja, die Warriors Offense ist auch noch nicht auf so eine Defense getroffen. Auch wenn man vielleicht natürlich sagen kann, dass zumindest diese Physis, die Grizzlies ihnen entgegengestellt haben, vielleicht, also die Defense selber ist nicht auf dem Niveau, aber zumindest, dass sie da schon gemerkt haben, wie es ist oder Wege finden mussten gegen eine Defense, die ihnen durch ihre Physis die Bewegung so ein bisschen komplizierter macht und ein bisschen erschwert. Plus dann eben noch zwei, dann irgendwann, als Steven Adams dann wieder mit drin war, zwei groß irgendwie unterm Ring hat, wie es bei den Celtics ist. Natürlich nicht dieselben Spielertypen. Trotzdem treffen ja im Endeffekt beide Teams auf einen Gegner, der theoretisch Möglichkeiten hat, ihnen ihre Stärke so ein bisschen zu nehmen, ne? Oder sie zumindest da zu testen, sagen wir es mal so.
Absolut. Also sie sind deswegen glaube ich auch, dass die Serie total Spaß machen wird. Also weil beide Teams irgendwie auch viele Optionen und viel Variabilität in sich haben und ja, viele Looks, die man sehen kann. Also ich glaube, sowohl was große als auch was kleine Lineups angeht, beispielsweise auf die Art und Weise, wie verteidigt wird. Also die Warriors sind ja auch ein Team, was teilweise in jedem Viertel 20 verschiedene Coverages quasi einfach ausprobiert. Und ich denke, also Tatum hat es wirklich in diesen Playoffs nicht leicht. Der wird es jetzt auch in dieser Serie nicht leicht haben, weil sie einfach ganz viele verschiedene Sachen machen werden. Also du wirst
viel Single Coverage Wiggins.
Genau, mit Wiggins sehen. Und aber auch viele so Double Teams, ne? Und viele, ja, auch teilweise sicherlich mal eine Box and One und so ein Zeugs. Und dann kann man mal gespannt sein, ob sie auch Draymond wieder vielleicht viel auf Jaylen Brown packen, um so diese zweite Option so ein bisschen zu nehmen, wie sie das gegen Dallas auch gemacht haben. Finde ich eine spannende Frage. Also es gibt da irgendwie ganz viele so einzelne Matchups. Auch Derrick White versus Jordan Poole finde ich total spannend, weil White defensiv einfach echt richtig gut ist. Und seitdem er ein Baby hat, Shoutout, ist er auch offensiv gut. Also das war einer der entscheidenden Spieler in dieser Heat-Serie und über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ja, das ist halt auch jemand, der dann manchmal irgendwie so ein gewisses Tempo und vor allem auch eine Aggressivität und einen Drive mit reinbringen kann in die Celtics-Offense, die irgendwie total wichtig sein kann. Und gleichzeitig Poole ist natürlich auch irgendwie so der, ist er momentan der zweitbeste Offensivspieler der Warriors? Ich weiß gar nicht genau, aber er ist auf jeden Fall der dynamischste wahrscheinlich und derjenige, der von der Bank halt immer so eine Explosivität mit reinbringt. Und da bin ich mal gespannt. Ist White dann derjenige, der ihn vielleicht kalt stellen kann? Brauchst du White, weil er auch einer der Besten ist, wenn es darum geht, sich um Screens zu schlängeln defensiv? Ist der dann vielleicht auch die beste defensive Antwort auf Clay, teilweise auch auf Curry und so? Also da gibt es irgendwie so viele verschiedene Fragen, allein schon, wie sich die Matchups gestalten werden. Und beide Teams haben auch tendenziell eine Schwachstelle gemeinsam, und zwar die dämlichen Turnover. Da bin ich mal gespannt, welches Team das gewinnt, weil ich hatte bei den Celtics am Ende gegen Miami das Gefühl, dass sie es irgendwann verstanden haben, okay, Turnover, wir müssen den Ball pushen. Also die sind defensiv im Halbfeld zu gut, es ist mega anstrengend, gegen die im Halbfeld zu Punkten zu kommen. Wir müssen das Spiel schnell machen, immer wieder.
Ja.
Und die Warriors, so geil sie offensiv sind, sie schenken den Ball einfach regelmäßig her. Das haben sie schon immer getan. Also sie haben in diesen Playoffs Turnover-Rate von 15%. die Celtics 14,6. Also, ja. Sie sind nicht so weit voneinander entfernt. Und welches Team da sich so ein bisschen besser im Griff hat, wird, glaube ich, Vorteile haben. Also mal gucken. Und gleichzeitig auch wieder Thema Offensiv-Rebound, was wir eben schon kurz hatten. Die Celtics sind nicht so gut darin, das defensive Brett zu beschützen. Die Warriors haben das in diesen Playoffs ein bisschen mehr zur Prio gemacht, also dass gerade Looney und Wiggins da attackieren und so. Das sind so einzelne Faktoren, die, glaube ich, echt eine große Rolle spielen können in der Serie.
Glaubst du denn, dass Looney zum Beispiel jetzt gegen Williams, kommen wir sicher gleich auch nochmal dazu, gegen Rob Williams, gegen Horford, vielleicht auch gegen Grant Williams, vielleicht auch gegen Theis, ähnlich gut abräumen kann im offensiven Brett, wie jetzt zum Beispiel gegen Powell oder Kleber, also dass er da physisch die gleichen Vorteile hat. Ich meine, du hast ihn ja vorher, also du hast ja vorher erwähnt, wie gut er im Offensiv-Rebound geworden ist, also dass da auch ein Augenmerk drauf gelegt wurde.
Ich glaube nicht ganz so, also einfach weil die Celtics normalerweise auch ein bisschen anders spielen. Also sie haben ja so, die Mavs hatten ja teilweise Kleber dann auch eher am Flügel verteidigen und dann haben sie einfach keinen großen Spieler mehr gehabt, ne? Also dann war ja Doncic derjenige, der am ehesten noch Rebounds hätte holen können. Und da sind die Celtics schon ein bisschen anders aufgestellt, die ja auch häufig mit zwei Bigs spielen und die vor allem auch, also Robert Williams wird, schätze ich mal, wenn er gesund ist, worauf ich mal hoffe, weil er sah ja am Ende gegen Miami wirklich nicht mehr gut aus, wird wahrscheinlich das Looney-Matchup bekommen, damit er auch aushelfen kann, damit er auch so diese Roaming-Defense spielen kann, aber er wird dadurch auch in Korbnähe sein. Und wenn der fit ist, dann kann der schon auch von diesen Offensive-Rebounds ein bisschen was negieren. Aber das ist natürlich, also momentan vollkommen offen. Und ansonsten, die Celtics haben eine gute Länge, also eigentlich auch auf jeder Position, aber ein richtig gutes Defensive-Rebound-Team sind sie halt trotzdem einfach nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Also ich nehme an, dass sie das zu einer der Prioritäten machen werden. Im Gameplan, also dass man da halt den Warriors diese Möglichkeit so ein bisschen nimmt, aber ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, zumal du halt bei den Warriors dann immer mindestens zwei Leute hast, wo du wahrscheinlich am besten zwei Verteidiger irgendwie auf sie schickst und das halt am Perimeter und die sind dann halt nicht in Korbnähe und dadurch ergeben sich halt immer Räume und es ist halt immer die Frage, wie viel oder was opferst du und was nicht und alles wegnehmen kann man ihnen halt nicht.
Da bin ich halt echt sehr gespannt, also wie das dieses mit dem Spacing der Warriors und mit dieser ganzen Bewegung, weil es ist halt schon nochmal, also Miami ist eins, aber die Warriors, also gerade was das Shooting angeht, ist halt dann irgendwie doch nochmal eine andere Liga einfach, also so. Ja. Und
Heat haben auch das Movement, aber nicht das Shooting.
Ja, aber nicht Warriors das Shooting, genau.
Das Movement und das Shooting.
Genau, und da bin ich gespannt, also wie die Celtics Defense darauf reagiert und irgendwie auch so ein bisschen, jetzt nehmen wir mal an, die Serie geht so ein bisschen länger, ob es dann wirklich so ein bisschen so dieser, ob es wie so, ja, keine Aus, wie, also ob es so ein bisschen aushöhlt, weißt du? So, es ist wie so der Wind und der Regen und der Ball, der immer wieder auf das Nylonnetz auf dem Freipark irgendwie ein und irgendwann reißt es halt so ein bisschen, weißt du? Irgendwann finden sich so die ersten Risse und irgendwie so und irgendwann hängt es dann nur noch so runter. Ob das halt irgendwie dann so ein Ding ist, ob die Celtics dann, also, weil du musst ja, glaube ich, schon sehr, sehr den Fokus sehr, sehr aufrechterhalten und da, weil vielleicht findest du auch Wege über die Serie, die es dir ein bisschen leichter machen, dann das Ganze so ein bisschen einzubremsen irgendwo. Und ich meine, bei den Warriors umgekehrt, wie gesagt, wir haben über die Turnover gesprochen, da, ich meine, sie wissen ja, was auf sie zukommt sozusagen. Ich weiß nicht, aber das ist ja, hast du ja auch gesagt, das ist halt seit Jahren ein Thema und wahrscheinlich die Art und Weise, wie die Warriors Basketball spielen auch und auch die Spielertypen, also Steph, keine Ahnung, feuert halt mal einen raus oder Draymond oder Draymond hat was gesehen, was sein Mitspieler halt nicht gesehen hat. Und dann landet der Ball halt beim Gegner.
Und ich glaube, das ist auch was du einfach in Kauf nehmen musst, weil du kriegst das geile Ball-Movement nicht, wenn du nicht auch gelegentlich halt diese Turnover in Kauf nimmst. Und ich meine, sie sind ja deswegen auch normalerweise ein Team, was dann defensiv gut umschaltet und was dann, also jetzt nicht wie irgendwie Brooklyn oder so, dann vollkommen verloren ist, wenn man den Ball einmal abgegeben hat, weil halt niemand zurückläuft und dann hast du hinten sofort einen kassiert. Also die Warriors sind ja überwiegend ganz gut da drin, das dann auch wieder gut zu machen. Aber sie schenken den Ball halt insgesamt einfach ein paar Mal zu oft her. Aber wie gesagt, auch hier, du kannst halt nicht alles abstellen. Und wenn du dieses einzigartige Ball-Movement haben willst, dann musst du das halt leider auch irgendwie in Kauf nehmen, dass der Ball halt auch einfach mal wegfliegt.
Umgekehrt, Wie siehst du denn die Celtics Offense gegen die Warriors Defense? Also, dass die Warriors mehr Lücken haben vielleicht, in Form von, ja, vielleicht Curry oder Poole oder wie auch immer. Aber wir haben ja schon auch gesehen, Miami hat es ja geschafft, irgendwie die, oder hat ja, war ja so ein bisschen der Ansatz zu sagen, wir setzen die Ballhändler unter Druck oder ja, wir versuchen da halt irgendwie Turnover zu forcieren, weil wir davon ausgehen, dass die Celtics jetzt nicht die allerbesten Ballhändler haben. Und keine Ahnung, tue ich mich jetzt, also da sehe ich jetzt die Warriors irgendwie nicht so, dass sie den riesen Ball-Pressure irgendwie ausüben.
Da gibt es einen ganz wichtigen Namen, den wir da nennen müssen, der ja anscheinend sogar zurückkehren soll in dieser Serie.
Ja, auch wenn Dylan Brooks alles versucht hat. Ja.
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 Wenn Gary Payton der Zweite, das könnte tatsächlich ein Game-Changer sein, so ein bisschen. Ja. Weil der natürlich der Beste in der Liga ist, was das angeht. Oder einer der drei Besten in der Liga.
Ja, auf jeden Fall eklig. Also, und das stimmt, das wäre auf jeden Fall, könnte den einen oder anderen vor Probleme stellen. Aber wie siehst du zum Beispiel dann, nehmen wir mal an, sie haben den Ball jetzt irgendwie nach vorne gebracht, also sehen wir dann, laufen wir Gefahr, dass wir diese stagnierende Celtics-Offense sehen? Mit viel Isolation, wenig Bewegung, nicht ganz so klugen Abschlüssen? Oder glaubst du, dass sie mit dem, was die Warriors ihnen anbieten können, ganz gut zurechtkommen können?
Also ich glaube, die Warriors werden es ihnen schon schwer machen. Und ich glaube, was halt vor allem spannend zu sehen sein wird, ist, wie die Celtics damit umgehen, wenn es halt schnell und so ein bisschen unvorhersehbar verschiedene Coverages gibt und sie halt rausfinden müssen, wie attackiere ich sie jetzt, weil ich finde, Tatum vor allem hat sich in der Hinsicht schon brutal gut entwickelt und man hat es auch gegen Miami in Spiel 7 gesehen, er hat ja immer den richtigen Pass gespielt, ne? Also und auch immer frühzeitig. Sie haben es dann nicht unbedingt immer hinbekommen, dass dann, also die Possession zu Ende zu bringen. Gerade am Ende hat Smart dann halt einfach 12 Dreier genommen und sie alle nicht getroffen. Aber Tatum hat ja im Prinzip immer den richtigen Pass gespielt. Und die Warriors sind aber halt noch mal besser da drin, verschiedene Sachen dann zwischenzeitlich mal irgendwie auszuprobieren und inwieweit Tatum schon in der Lage ist, das dann in Echtzeit immer zu verarbeiten und zu sehen, okay, das ist das, was ich jetzt machen muss, so attackiere ich das. Das wird halt spannend. Ich glaube aber trotzdem auch, dass die Celtics, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage. Also gerade Robert Williams ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen eine Schlüsselfigur, weil wenn der gesund ist, dann bringt er halt einfach noch so ein zusätzliches vertikales Element in die Celtics Offense, was schwer zu kontern ist und was sie halt einfach noch so ein bisschen mehrdimensionaler einfach macht. Und dadurch wird es halt irgendwie noch mal ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, also Dadurch, dass die Warriors halt Draymond haben, das ist halt schon irgendwie die ultimative Waffe, die du defensiv haben kannst, glaube ich. Und es wird definitiv schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass die Celtics auch teilweise schon Lösungen finden werden. Und ich glaube, gerade wenn Poole auf dem Court steht, der wird halt die ganze Zeit attackiert, auch dann hoffe ich aber, dass es halt nicht in dieses, wir suchen jetzt einfach nur dieses Mismatch und derjenige, der ihn hat, der wirft dann auch, sondern dass es halt vielleicht eher so ein Tool ist, was man nutzt, um zu sagen, okay, jetzt kommt das Doppelteam, jetzt passen wir den schnell weiter und dann kommt der nächste Pass und dann geht jemand zum Korb und attackiert, weil sie können das nicht alles so schnell attackieren. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Für mich ist das auch schwer im Voraus zu sagen, ob sie das hinbekommen oder nicht. Aber es gibt zumindest die Möglichkeit.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, du hast schon angesprochen, aber siehst du die Gefahr, so nach allem, was du bis jetzt gesehen hast, dass sie so ein bisschen in so ein Matchup-Hunting verfallen, dass sie vielleicht auch irgendwie, gut, ich meine, Smart Tatum Pick and Roll ist ja sowieso jetzt keine ganz schlechte Idee, aber das halt, dass sie jetzt sagen, okay, irgendwie schnell dieses Matchup auf Curry und dann halt irgendwie sollen wir es probieren und dann halt so, dass die, oder halt, wenn Poole auf dem Feld steht, dann noch extremer und dass sie dann eben, dass genau das passiert, was du sagst, dass sie halt schnell nur dieses Matchup wollen und dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, die Offense, was alles andere, was danach kommt, so ein bisschen vergessen oder ist es am Ende auch einfach zu simpel gedacht, weil sie da auch einfach zu gut sind.
Nee, ich glaube, die Frage ist schon legitim, einfach weil wir die Tendenzen ja schon gelegentlich mal gesehen haben. Aber mittlerweile habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie auch erkannt haben, dass es halt mehr ein Mittel zum Zweck ist und dass es halt nicht ein, okay, und derjenige, der jetzt in der Serie davor war, Max Strus hatte oder auch mal Hero dann für ein paar Minuten, aber in erster Linie Max Strus, derjenige, der das Matchup hat, der attackiert den und der wirft dann. Das muss es ja nicht sein, sondern es kann ja auch sein, wie gesagt, der attackiert dann, im Idealfall trifft er die Entscheidung schnell, dann muss das Double Team kommen und dann muss der Pass kommen und dann kommt der nächste Pass und dann kommt der nächste Pass und dann kommt der offene Wurf. Also eigentlich sind sie gut genug, das auch zu machen. Und da, also die Warriors verteidigen das dann sicherlich auch nochmal wieder auf ein bisschen andere Arten und Weisen. Und die werden, ich denke, sie werden Grant Williams und Derrick White vor allem und wahrscheinlich auch Horford mehr offen stehen lassen, als das Miami getan hat teilweise, weil es ja bei den Warriors schon eher ein extremerer Teil ihrer defensiven Strategie meistens ist. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Würfe irgendwie getroffen werden. Aber ich eigentlich mittlerweile denke ich bei den Celtics schon zumindest, dass sie eigentlich verstanden haben, je besser sich der Ball bewegt, desto einfacher wird's offensiv.
Ja, man hat es auch echt oft gesehen, also schon in der Milwaukee-Serie. Wenn sie das gemacht haben, dann sah das halt auch offensiv richtig gut aus.
Ja, sie sind dann einfach schwerer zu verteidigen.
Ja, absolut. Du hast vorher schon ganz kurz angesprochen, oder die Frage gestellt, ob die Warriors eventuell, dass die Möglichkeit besteht, natürlich Draymond gegen Brown zu stellen, um da halt die zweite Option so ein bisschen zu nehmen, wie sie es halt eben auch gegen Dallas gemacht haben mit Brunson. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt am Anfang so ein bisschen natürlicher in Anführungszeichen machen und halt Clay gegen Brown stellen. Und da ist jetzt die Frage, ist für mich ein interessantes Matchup dann, weil Clay, natürlich haben wir ja schon gesagt, so nach den beiden schweren Verletzungen, gerade defensiv fehlt ihm halt so jetzt ein Schritt. Brown ist natürlich explosiv. Bei Brown ist aber immer wieder so der Kritikpunkt, dass das Ballhandling jetzt nicht das Engste ist, sagen wir es mal so, nicht das Sicherste ist.
Und ob da der. Nett ausgedrückt, ja.
Und ob da Clay quasi als ja per Definition guter Verteidiger, der jetzt einfach durch zwei schwere Verletzungen nicht mehr die gerade oder momentan oder vielleicht auch grundsätzlich nicht mehr diese physischen Tools mit hat, aber halt zumindest die Bewegung hat, ob er ihn da so ein bisschen so unter Druck setzen kann, dass Clay vielleicht in Anführungszeichen schon über gewisse Strecken reicht, um Brown so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, halt mit einer gewissen smarten Physis, mit halt, keine Ahnung, wenn er ihm mal ein bisschen mal die Hand an den Ball bekommt oder so und ihn da so ein bisschen aus dem Konzept bringen kann. Denkst du, dass es Sinn ergibt, Clay über einen längeren Zeitraum gegen Brown spielen zu lassen, oder ist es so, ist Brown physisch dann doch so überlegen?
Nee, nicht zwingend. Also ich glaube auch, dass wir das Matchup definitiv sehen werden. Ich glaube auch, also bei Draymond, das Coole bei ihm ist ja, dass du ihn eigentlich überall auf dem Feld irgendwie positionieren kannst und er dann schon irgendwie in jeder Possession rausfindet, wo er den größten Unterschied jetzt gerade machen kann. Und also je nachdem, welchen Big die Celtics gerade drauf haben oder welche Bigs, gibt's ja auch im Prinzip immer Leute, die er verteidigen kann und von denen er im Zweifel auch ein bisschen absinken kann. Also wenn es jetzt Grant Williams ist, den werden sie trotzdem auch erstmal dazu bringen, dass er die Würfe dann halt nimmt. Und wenn es Derrick White ist, den wird er halt im Zweifel auch nehmen und von dem absinken und gucken, was passiert. Also ich glaube, das ist halt so das Schöne bei Draymond, dass du halt einfach diesen vielseitigen Aspekt einfach hast und er da irgendwie dann Sachen rausfinden kann. Wenn jetzt Brown richtig heiß läuft, dann kann es auch mal sein, dass wir Gary Payton, dass wir Draymond, dass wir auch vielleicht mal Wiggins gegen ihn sehen oder so.
Iguodala.
Da werden sie ja auch viel, viel rumprobieren.
Der ja auch wieder so langsam rangeführt werden soll.
Wen?
André Iguodala.
So, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob man mit ihm jetzt rechnen muss, kann. Also ich habe gehört,
10 Minuten oder so.
Er wärmt sich auf, so cool. Ja. Aber der hat jetzt halt auch schon echt lange nicht und sehr, sehr wenig Basketball gespielt. Ne? Deswegen, inwieweit er dann jetzt wirklich einen Unterschied machen. Gleichzeitig ist er natürlich einer der besten Verteidiger, die wir hatten in den letzten 15 Jahren. Das heißt, verlernt haben wir das auch nicht. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich glaube aber insgesamt haben sie schon ein paar Leute und dass Clay erstmal dieses Matchup Brown nehmen kann, kann ich mir schon auch vorstellen. Also einfach, weil Browns Handling einfach ihn schon noch so limitiert, dass er jetzt nicht derjenige ist, der sagt, hier, gib mir den Ball, ich werde am Flügel verteidigt, ich mache jetzt irgendwas Geiles daraus. Mhm. Und das ist bei ihm ja schon besser, wenn er irgendwie den Ball auch in Bewegung bekommt, wenn er so wenig dribbeln muss wie möglich, wenn er im Idealfall auch einfach direkt den Abschluss nehmen kann oder wenn er halt eine klare Driving Lane hat. Und Clay, selbst wenn er nicht mehr so explosiv oder kräftig ist wie früher, er kann ja wissen, wo die Driving Lane ist und er kann
genau, das meine ich, ja.
diese rechte Seite nehmen, wo Brown allein gegen die Heat 30 Mal reingerannt ist und einen Offensiv-Foul bekommen hat. So, da gibt es schon Möglichkeiten. Also Clay wird da schon einiges gegen ihn sehen, denke ich mal.
Wir haben jetzt ziemlich viel geredet über die Serie. Wir haben, glaube ich, also einige Themen behandelt. Hast du einen Schlüssel für beide Teams?
Ja, also im Prinzip ein bisschen habe ich es schon genannt, so mit den Turnovern, das ist halt was glaube ich entscheidend sein kann und also auch dann Umschaltspiel, also auf beiden Seiten, weil ich glaube auch die Warriors, auch wenn sie im Halbfeld bei weitem nicht so limitiert sind, wie es die Heat oder auch die Bucks waren. Ich meine, die Bucks waren das schlechteste Halbfeldteam dieser Playoffs, weil sie halt gegen dieses Team spielen mussten. auch für die wird es wichtig sein, dass sie halt in Transition Punkte machen und auf der Gegenseite genauso. Und ich glaube, das sind halt so Faktoren, die in jedem Spiel entscheidend sein können. Offensiv-Rebound-Thema ebenfalls. Es ist, ich meine, es ist im Endeffekt auch immer relativ wichtig, wer gerade Dreier trifft und wer nicht. ja, ich weiß auch nicht. Hast du jetzt irgendwie noch einen Schlüssel oder X-Faktor, den wir noch nicht angerissen haben?
Also Turnover ist sicherlich ein großes Ding auch irgendwie für mich. Also einfach, weil beide, also die Celtics gelernt haben, damit umzugehen. Die Warriors wissen ja sowieso, also eigentlich, wie sie Turnover des Gegners ganz gut nutzen können. Von daher
ein Ding, wie sie Robert Williams begehen können.
Ja, genau. Das sind, kennen sie aus eigener Erfahrung. Robert Williams ist halt, finde ich, schon so ein Ding. Also und weil, also du hast ja auch schon angesprochen, so am Ende gegen die Heat sah er echt nicht mehr so gut aus. Bill Simmons hat sogar gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hätte lieber Theis gesehen dann am Ende als Robert Williams, weil er einfach ja, so limitiert aussah an dem, was er gemacht hat. Und dann halt auch irgendwie die Sicherheit verloren hat. Ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Faktor. Da ist jetzt halt echt die Frage, für mich schon so ein bisschen, wie weiter, du hast ja auch gesagt, wie wichtig er dann mit seinem vertikalen Spacing ist, weil halt der Offense dann einfach nochmal eine andere Dimension verleiht. Inwieweit, ja, ich glaube, das könnte schon nochmal so ein bisschen verschieben, so der Gesundheitszustand, in Anführungszeichen, von Rob Williams.
Ja.
Plus dann, ein Ding ist halt für mich auch, und das klingt so ein bisschen platt, aber die Celtics haben schon echt zwei üble Serien hinter sich jetzt.
Ja. Gerade bei Horford ist das halt spannend, ne? Weil Horford nicht mehr der Jüngste ist.
Genau.
Und Horford auch Ansprüche auf die Larry Bird Finals MVP, Conference Finals MVP Trophy hätte anmelden dürfen.
Ja, absolut. Und deshalb, und du hast auch Marcus Smart, der angeschlagen ist, du hast eben, wie gesagt, Rob Williams, der angeschlagen ist. Und da gehen die Warriors so vermeintlich etwas fitter in die Finals. Und da bin ich mal gespannt, ob das halt, wenn die Serie länger geht, ob man dann irgendwie so ein bisschen schon so merkt, dass die Celtics physisch etwas mehr belastet waren so in den letzten Wochen. Ob sich das dann, ich meine, sie sind auch das jüngere Team natürlich, vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so intensiv der Vorteil, aber da, das ist irgendwie auch so ein Faktor. Zumal sie halt jetzt einfach gegen ein Team spielen, das ihnen halt, das ist genauso wie wenn man selber auf dem Freiplatz spielt und irgendwie den schnellsten und aktivsten Gegenspieler irgendwie hat und die ganze Zeit und selber merkt man, boah, krass, eigentlich bin ich gar nicht so fit oder ich zumindest. Und dann musst du die ganze Zeit irgendwie hin und her, hinterher rennen, denkst du so, fuck, boah, bleib stehen, Mann.
Und ja, so, irgendwann nervt's.
Irgendwann nervt's, genau. Und so ist es jetzt vielleicht halt, keine Ahnung, geht's ins Fertiges vielleicht auch. Wie gesagt, es klingt so ein bisschen plump, aber könnte vielleicht auch ein Faktor sein. Und mit der Erfahrung, weiß ich nicht. Also, aber ja.
Ich glaube schon auch, also zumal die Warriors haben halt mehr als 7 Leute. Da ist jetzt auch nicht so, dass jeder in jedem Spiel dann immer eingesetzt wird, aber sie haben insgesamt eine etwas breitere und sicherlich ausgeruhtere Rotation. Also Otto Porter soll ja auch wieder zurückkehren. Er war ja in Spiel 5 gegen Dallas auch nicht dabei.
Ja,
Spiel 4 weiß ich gar nicht mehr, aber der kehrt ja wohl auch zurück und dann haben sie einfach so ein paar mehr Leute. Aber ja, das ist halt immer die Frage. Also im Endeffekt. Ja,
und Kerr schmeißt sie rein, ne? Also das hat
Kerr dann
mal Moody spielt irgendwie so. Oder dann spielt mal Kuminga oder dann mal Bjelica wieder. Also da ist ja immer mal. Ja.
Ja. Genau, da ist schon ein bisschen mehr und gleichzeitig denke ich mir aber auch, okay, das haben aber auch schon andere Teams mit einer 7er oder 8er Rotation den Titel geholt. Und jetzt, also das kommt den Celtics ja entgegen. Jetzt sind ein paar Tage Pause. Nachdem sie ja jetzt eigentlich über einen Monat, glaube ich, immer jeden zweiten Tag gespielt haben, was ja schon auch irgendwie krass ist. Und der Spielplan ist in den Finals halt ein bisschen entspannter. Also es halt in der Regel dann 2 ganze Tage zwischen Spielen sind und so. Das hatten sie ja jetzt einfach auch seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Und ich denke, das kommt ihnen dann schon auch entgegen. Und
bestimmt,
ja. Spannend. Also
spannend.
Ich freue mich richtig auf die Serie, weil irgendwie, es gab da jetzt schon einige echt krasse Serien irgendwie in den Playoffs, aber so diese, also so auf spielerisch richtig krassem Niveau waren es nicht so viele gefühlt. Also da geht irgendwie noch mehr. Und ich habe die Hoffnung, dass das in diesen Finals sich irgendwie nochmal ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt. Und ich glaube, beide Teams sind irgendwie echt gut, können sich gegenseitig einiges nehmen und gleichzeitig haben sie auch irgendwie jeweils Stärken, die einfach schwer zu nehmen sind und da sind wir mal gespannt, was sich dann davon durchsetzt. Und jetzt muss ich mich gleich wieder hinlegen, deswegen Dein Tipp? Ich meine, du hast es ja schon gesagt, Andrew Wiggins Finals MVP.
Andrew Wiggins Finals MVP, genau. Ja, ich finde es, nee, aber jetzt im Ernst, also ich finde es mega eng. Also du hast ja schon gesagt, wir haben es ja auch so, also es ist einfach, ich glaube schon, dass, also die Celtics, dass sie den Warriors wirklich sehr, sehr viel nehmen können und dass es sehr, sehr unangenehm werden kann. Irgendwie habe ich aber so ein, vielleicht ist es auch so ein bisschen Hoffnung, weil ich schon mit den Warriors sympathisiere, so, ne? Also das kann man ja auch immer nicht ganz so wegschieben. Aber ich habe irgendwie so, also ein kleines Vertrauen in dieses Warriors-Team aufgebaut. Einfach weil sie, es war jetzt, die Tests waren jetzt nicht dieselbe Art wie die der Celtics, aber gegen die Grizzlies zum Beispiel war auch wahnsinnig unangenehm. Also es war ja auch, so haben wir auch gesagt am Anfang, so, okay. Und klar, wie gesagt, Morant hat sich dann verletzt, aber. Und wir sehen es gerne aus der Perspektive, die Celtics können den Warriors Probleme bereiten. Ich glaube, die Warriors Offense wird auch nicht so einfach für die Celtics Defense. Deswegen, ich glaube, es wird mega eng und wir brauchen auch mal wieder ein Spiel 7. In Finals, deswegen sage ich Warriors in 7.
Okay. Ja, mein Bauch sagt eigentlich auch Warriors, aber alles andere sagt Celtics, also Celtics in 6.
Celtics in 6. Nicht noch eine Spiel 7 Heimniederlage für Golden State oder was?
Kann auch ein Chase Center. Das kann natürlich auch. Also ich meine, die Celtics machen ja, die stehen ja auf 7 Spiele, aber nee, ich glaube, diesmal endet es in 6.
Das ist halt so ein Ding, ne? Ich meine, dieses Heimvorteil-Ding, die Celtics haben mittlerweile bewiesen, dass sie. Also Spiel 6 in Milwaukee gewonnen bei 2-3 und Spiel 7 in Miami, also.
Ja, sie sind bisher ein besseres Auswärts als Heimteam.
Ja.
Die Warriors auf jeden Fall haben zu Hause noch nicht verloren, aber haben wir auch gegen Laufkundschaft gespielt.
Und so ist das. Alles, ne, kannst du vergessen. Nee, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir sehr feine Finals sind. Wobei ich auch vor den Conference-Finals sehr optimistisch und dann war's. Aber jetzt bin ich noch optimistischer.
Ja. Und hinten raus hatten die Eastern Conference Finals zumindest zwei echt ziemlich
spannende
Spiele.
Stimmt. Von daher ist der Trend ist your friend.
Eben.
Wie ein ehemaliger, allseits beliebter Fußballmanager einmal formulierte, oder? Hat der es formuliert?
Bestimmt,
irgendwann mal.
Ich weiß nicht, mit Scherenrennen.
Nur Edward, weil der kann nicht anders.
Pimpin' ain't easy, but somebody gotta do it.
Ich meine, so, egal. Lass, auch da wieder.
Cashews, everything around you.
Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart nach der kurzen Zwangspause, die wir hatten. Und ja, falls ihr noch nicht wisst, wie ihr öfter zuhören könnt, aber gern öfter zuhören wollt und gern öfter zuhören wollt, abonniert uns gerne bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr gerne Rezensionen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Amazon Music, Spotify, Google Podcasts und dieser. Je nachdem, wo ihr hört, da findet ihr uns auch. Und folgt uns gerne auf Twitter oder Instagram. Schreibt uns auch gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Wie gesagt, da schauen wir, dass wir die Finals immer zeitnah, beziehungsweise am nächsten Tag, vielleicht auch mal, eventuell einen Tag später, aufarbeiten die einzelnen Spiele. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Wie gesagt, nächsten Donnerstag war Spiel 3 dann, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Finals, kommt gut rein in die Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen.